Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus.
Hey, hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie froh ich bin, dass sie bei mir zu Gast ist. Nora Tschirner. Schauspielerin, Moderatorin, coole Sau, Sängerin, Regisseurin, Aktivistin, sehr schlau, sehr lustig. Als ich sie angerufen habe und gesagt habe, ey, komm jetzt vorbei, hat sie ja gesagt und dann habe ich gesagt, okay, dann bring auf jeden Fall das Gericht deiner Kindheit / Jugend mit. Und das hat sie auch gemacht. Wir kochen Schmorgurken in vegan und ultra lecker. Und ich kann euch sagen, die Senfkörner sind gesprungen und ein paar Tränen sind geflossen. Aber hört jetzt einfach selbst, ich finde die Sendung wirklich krass. Lasst mich auf jeden Fall über Social Media wissen, wie es euch gefallen hat und schickt vor allen Dingen Fotos von euren Schmorgurken.
Messer haben wir auch.
Das ist gut. Auch nicht so wichtig, weil, aber doch, ist wichtig. Das ist wichtig, Messer sind gut.
Enora, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, was ich vorhabe, hast du ja geilerweise zugesagt und dann habe ich dich gefragt, ich bräuchte ein Gericht aus deiner Jugend / Kindheit. Mhm. Und dann hast du gesagt?
Kartoffeln mit Quark wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja.
Und dann kochen wir jetzt?
Schmorgurken. Aber es ist, finde ich, ähnlich wie Kartoffeln mit Quark. Also es ist hauptsächlich, das ist ein Kartoffelgerichte waren immer sehr wichtig in meiner Kindheit. Meine eine Oma hat mir mal, weil ich Kartoffeln so doll geliebt habe, ich glaube mittlerweile hat sich herausgestellt, weil ich ein leichtes Säure-Base-Problem hatte und das einfach gespürt habe, die hat mir irgendwann zum Geburtstag mal einen ganzen Sack Kartoffeln, so ein Netz Kartoffeln geschenkt, wo auf jeder ein kleines Absiehbildchen gepackt war. Und da habe ich mich so gefreut drüber. Also es war jetzt nicht, dass wir sonst keine Kartoffeln hatten, so schlimm war es jetzt auch nicht. DDR. Aber Kartoffeln und ich haben eine sehr starke Beziehung. Das heißt, für mich ist Kartoffeln mit Quark ein bisschen auch das gleiche wie Kartoffeln mit Schmorgurken. Ich finde auch, dass das nicht Schmorgurken heißen dürfte, das Rezept. Weil ich finde, der Fokus liegt immer auf der Kartoffel.
Der sollte so grundsätzlich erstmal nur auf der Kartoffel liegen.
Die Kartoffel und ihre Freunde, würde ich das nennen. Ja. Und die Freunde sind heute die Schmorgurken, genau. Ja, weil Quark ist natürlich auch, sag ich mal so, soll ja auch ein Podcast werden und nicht ein Jingle. So, also ja. So Quark dazu. Ist ja dann auch, sag ich mal, schnell erzählt, nicht?
Ich finde so krass, dass die Schmorgurke, und ich finde, machst du die oft zu Hause?
Also ich habe dann immer so Phasen, wo ich das dann so entdecke, genau wenn ich dann zum ersten Mal mein Blick umstelle im Laden auf so Landgurken, dann erwischt es mich. Und dann haben wir manchmal so Phasen, wo ich das ein paar Mal mache im Sommer.
Die sind aber auch so ein bisschen saisonal wie der Spargel, ne?
Ja.
Also die haben auch so ihre Zeit.
Eben, genau. Und dann kriegt das auch, ich liebe das ja an Spargel, dieses, oh, es wird nicht für immer da. Das erinnert mich auch an meine Kindheit so, ne? Nimm es jetzt, es kommt nie wieder. So.
Voll.
Und das ist bei der, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich gibt's die wie alles andere dann auch sonst, aber richtig toll und regional und sowas ist, glaube ich, jetzt eine gute Zeit für Spargel.
Ist eine gute Zeit. Genau. Und ich muss auch ein bisschen suchen.
Das wäre eine gute Zeit.
Ja, also die haben auf jeden Fall.
Die sind so groß wie dein Kopf, nicht? Das ist eine ordentliche. Also nicht wirklich, aber ich übertreibe ja. Die Leute können es ja nicht. Wir können jetzt, obwohl doch
aber wir können Foto, das sagen, ne? Ja, genau. Wir würden jetzt auch ein Foto raushauen, aber wir haben ja offenbar zwei richtig dicke Äumel liegen.
Wir haben richtig dicke Äumel. Die müssen wir auch, da müssen wir mein Rezept gleich abwandeln, weil da steht nur halbieren. Ich glaube,
wir müssen die offenbar 16.
Wir müssen 16 entweder größere Leute zum Essen bestellen oder wir müssen wirklich uns das anpassen und das ein bisschen menschengerecht.
Ey, ich war noch nie in Pankow, ist mir vorhin
aufgefallen. Wirklich? Was ist mit dir los?
Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich habe ja ein paar Jahre
schon mal nach Pankow kommen, mich besuchen. Wir konnten auch was anderes kochen.
Bist du noch da in der Ecke?
Ich bin wieder da. Ich war irgendwie ein paar Jahre weg und bin dann, was ich nie gedacht hätte, wieder zurückgezogen.
Ja.
Und jetzt ist es also, wie das dann so ist. Irgendwann kommen dann so die Kinder und dann, ach, die Wurzeln. So, ich bin jetzt wieder, ich wohne jetzt in die eine Richtung 800 Meter von meinem Krankenhaus entfernt, wo ich geboren wurde, und in die andere Richtung, wo ich 22 Jahre gelebt habe.
Das ist lustig, weil viele Berlinerinnen und Berliner in deinem Alter, die ich kenne, machen es genauso.
Ja, überhaupt viele Menschen wahrscheinlich, ne, dass man so zurückkehrt an den.
Ja, bei mir bin ich immer so unsicher, wenn ich jetzt da zurückgehe, weiß ich auch noch nicht. Da muss ich noch mal 30 Jahre warten.
Ja gut, aber das ist auch, wenn du nach Berlin zurückkehrst, halt auch wirklich insgesamt wahrscheinlich eine andere Nummer. Obwohl ich sagen muss, auch vor allen Dingen nur in diesem Randgebiet. Also ich könnte nicht mehr mitten in Berlin wohnen. So. Ich könnte, glaube ich, gar nicht mehr in irgendeiner Großstadt mittendrin wohnen. Das hat sich echt erledigt. Und Pankow ist halt wie so ein, Pankow ist ja, also genau wie in Berlin gibt es ja diese verschiedenen Zentren, ne? Und Pankow ist wirklich so ein Kleinstadtding. Das ist ja völlig, und dann eben noch gleich an der Grenze zu Brandenburg, also dieses Brandenburg-Gefühl von, auch so einer verwegenen Landschaft, ne? Ich habe immer so, ich finde Deutschland insgesamt sehr schön, muss ich sagen, ich bleib auch im Sommer mal total gern hier. Aber ich merke, dass ich, irgendwann habe ich mal bei Google Earth geguckt, als wir irgendwie in der Nähe von Köln drehten. In Geilenkirchen unter anderem. Und dann habe ich so auf Google Earth geguckt und dachte, boah, ist ja alles schön grün. Und kam da hin und dachte, ey, jeder Weg ist hier gezogen mit so einem Lineal. Und ich kriege sofort eine Depression. Also es ist jetzt sehr übertrieben, aber das macht mich tatsächlich, verstimmt mich richtig tief. Und dieses Brandenburg, ich meine, die bauen jetzt einfach 30 Jahre nach dem Mauerfall, bauen sie gerade die Autobahn zum ersten Mal, die so nach Norden führt. Also ja. Es ist einfach wie ein Panzerweg noch gewesen bis vor kurzem und so. Und diese Waldwege, die überhaupt nicht, also wo man einfach nicht hinterherkommt und wo die Natur sich das schnell zurückerobert, das ist eigentlich so das, was ich echt brauche, um froh zu sein. Deswegen ist Pankow für mich schon sehr, sehr städtisch. Aber mich zieht's immer da heraus. Wo die Schmorgurke ihr zu Hause
war. Ja, aber ich verstehe es total. Aber bei mir ist so, dass mir mittlerweile auch diese Energie, also ich finde Berlin ja immer noch, nach wie vor, ist irgendwie so ein Energiesacker. Und dann habe ich zuerst gedacht, das sackt mich eben ab, seitdem ich, weiß ich nicht, 33,5 bin, komme ich damit irgendwie nicht mehr so richtig klar. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Energie hier nicht so richtig entflieht. Und ich weiß auch nicht, warum. Und ich habe das dann zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg komme oder so ein bisschen rausfahre, habe ich das immer, dass da irgendwie ein Stückchen mehr Ruhe reinkommt.
Ja, kann ein bisschen mehr atmen, das ganze Ding, ne?
Ja, genau.
Obwohl ich ja sagen muss, es ist halt einfach so, immer noch so niedlich, wie wir mit Berlin noch tun. Wird, boah, das große pulsierende Etwas. Und dann kommst du irgendwie, ich war irgendwann, als ich mit Anfang 20 zum ersten Mal in Bangkok war und so wiederkam und man so das Gefühl hat, es sind einfach alle nicht da, es sind irgendwie Ferien und so. Und man dann merkt, nee, ach so. Das war ja hier normal. Also wie wir das immer noch als Großstadt bezeichnen, ist ja trotzdem auch irgendwie lustig, ne? Mit diesen ganzen Grünen und Parks. Aber mir ist es trotzdem, ich werde auch immer ländlicher und naturbezogener.
Hier, schau.
Ich habe also heute uns diese Schmorgurken.
Ey, die sind offenbar auf dem Land gewachsen. Da kann mir keiner was erzählen.
Würde ich auch sagen.
Oder
halt Holland, weiß man nicht.
Das könnte auch Holland sein.
Aber das ist übrigens auch, so heißen sie ja, glaube ich, noch nicht Schmorgurken. So heißen sie, glaube ich, Landgurken, ne?
Genau. Ich frage mich die ganze Zeit, das habe ich auch noch gar nicht ergoogelt, kann man diese Landgurke jetzt einfach so genießen?
Ich glaube, man kann es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist nicht wie bei einer Zucchini, du kannst es machen, aber es ist nicht so super und so digestive-mäßig ist nicht. Also es ist jetzt nicht giftig oder so, aber es ist einfach fetzt nicht so.
Guck mal.
Gurken übrigens auch, muss ich dazu noch sagen, Gurken neben Kartoffeln, mein zweit. Also ich würde klar überleben, nur mit Kartoffeln und Gurken, glaube ich, in meinem Leben. Gurke, auch ganz starke Beziehung. Die nur im geschmorten Zustand, aber normale Salatgurke kann ich ordentlich, wenn die da sind, kauf die irgendwie nie und esse die dann, aber wenn mir jemand Gurken anbietet, das kann einen Tag lang gehen, dass ich dann einfach weiter vor mich hin esse.
Ich habe nur so geguckt, also Gurke an sich, super viele, alle Vitamine drin.
Wirklich?
Ja.
Ich hätte immer gedacht, das ist so das Tempotaschentuch.
Nee, ist nicht so.
Ah ja, ich hatte einfach viel Wasser, nur anders verpackt als
in Genau, ich glaube 80% Wasser eben.
Ja.
Ne? Das ist ja auch gut.
Aber Wasser
ist
ja bei Menschen auch so und da können ja auch mehr drin sein. Also, aber sind alle Vitamine drin.
Und du hast das handschriftlich in so einem Kochbuch gehabt, ne?
Ja, ich habe von meiner Mama zum 25. Geburtstag ein Kochbuch bekommen, so ein Ringbuch, da gab es so verschiedene Sektionen, ne? Also auch so farblich, so ein Ding, einfach normales Ding aus dem Schreibwarenladen, was so farblich ein bisschen unterteilt ist. Und da hat sie also Vorspeisengeschichte und eine, weiß ich nicht, Hauptgänge und Nachtisch, was weiß ich, Sache gemacht. Und hat mir dann eben schon ein paar Rezepte reingeschrieben. Meine Mama ist eine ganz tolle Köchin. Und hat dann eben Seiten freigelassen, sodass ich das über die Jahre so mir Sachen da auch reinschreiben oder reinkleben kann, was ich tatsächlich auch mache. Und sie hat die Vorspeisensektion beendet, als sie dann, glaube ich, der Blitzschlag des Realismus traf, weil sie hatte so, ne, hier was Verrücktes und da noch was Spezielles. Und dann endet die Vorspeisensektion mit, genereller Vorspeisentipp zum Türken oder Griechen deines Vertrauens gehen und leckere Pasten, getrocknete Tomaten oder sowas und die in schöne Gefäße füllen. Kann auch lecker sein.
Ja, also
eigentlich nur so, du, kauf mal was Fertiges, aber mit schönen Türkei, Worten verpackt.
In der Türkei und in Griechenland, so Meze heißt das, ja?
Ja.
Ne? Das sind so quasi diese kleinen Tapas. Mhm. Es ist manchmal schon richtig gut. Man findet es in Deutschland reichlich
selten.
Es ist
total gut, aber eigentlich hieß es ja, warte mal, ich mache gerade was, was mein Kind selber machen kann und dann merke ich, das wird die im Leben nicht machen. Ich gebe dir jetzt mal noch einen Tipp, wo die einfach geilen Shit herkriegt, aber ich pack das so blumig im Wort, dass sie sich nicht ganz minderwertig fühlt. So war das, warum ich das immer noch liebe, diesen Punkt. Weil meine Mutter in dem Moment da gesessen haben muss und gedacht haben muss, wird sie das wirklich tun, was ich hier alles aufgeschrieben habe? Nein. Was
noch stimmte, so
bis ich, glaube ich, 35 war.
Ich mache das so oft, dass ich so Sachen, die ich genial finde, von irgendwo hole und das dann abpacke und sage, dass ich es gemacht habe. Gerade wenn man Gäste hat, die man nicht so gerne mag. Hier, guck mal, wir haben Kartoffeln, ne?
Ja.
Wir haben vegane Butter, wir haben Reismilch.
Ja,
okay. Ist gut, wir haben Senfkörner, wir haben ein bisschen Mehl, wir haben Dill und wir haben eine Brühe. Womit fangen wir an?
Wir fangen, glaube ich, an, habe ich gerade nämlich nochmal geguckt, weil das hasse ich ja immer an Rezepten, wenn ein gutes Rezept, finde ich, ist ja geschrieben, so dass es wirklich auch Sinn ergibt von den Arbeitsabläufen. Mhm. Das ist in dem Fall, habe ich mir das leider nicht so gut notiert. Und zwar müssen wir eigentlich erst die Gemüsebrühe jetzt mal ansetzen, weil das ist nämlich der Moment, wo dann alles schon köchelt und dann kommt so, und jetzt kippen sie die Brühe und man denkt so, wie kippen? Ich bin noch in den Bröselzustand, Leute. Ihr müsst mir schon eine Möglichkeit geben. Wir machen jetzt den Wasserkocher an, Aki.
Wir machen den Wasserkocher an. Ich besorge schon mal. Wollen wir die Kartoffeln schälen eigentlich oder möchtest du Pellkartoffeln essen?
Nee. Also ich bin...
Wir schälen die, ne?
Ich finde ja.
Ah, der Wasserkocher
piept. Jetzt verstehe ich. Weißt du noch, wie wir darüber nachgedacht hatten, dass der Wasserkocher vielleicht piept, wenn man... Und dann gesagt haben, uns doch egal.
Du machst den Wasserkocher. Ich hol schon mal einen dicken Topf für die Kartoffeln.
Ja. Nee, ich würde die schälen, tatsächlich.
Ja, ne?
Ja.
Und halbieren, ne?
Ja, ich mache die immer so, mal gucken, ich kann dir das gar nicht sagen, ich mal gucken, was passiert. Ich bin ein passionierter Kartoffelschäler, aber mit Messer tatsächlich. Ich bin ein passionierter Kartoffelschäler,
okay.
Aber ich kann es nicht mit einem passionierten Kartoffelschäler, ich kann nur mit Messer.
Aber guck mal hier, wir sind hier in so einer, wir sind ja in dieser Gourmet-Küche, kann man sagen, ne?
Ja.
Ich glaube, hier werden hier und da auch Leute zum Kochen ausgebildet, man kann Kochkurse machen und die haben natürlich verschiedene Schäler. Ich kann das auch nicht mit diesen Schälern.
Du machst auch mit Messer?
Sie.
Du bist der erste Mensch ohne Scheiß, den ich treffe, der...
Ich finde es gut.
Ich fühle mich gerade so verstanden. Aber alle Leute, immer, das ist normalerweise richtig so eine Hürde sozial. Wenn man anfängt, das so vor sich hin still zu schälen, und Leute so, hier, nimm doch. Und dann kommen sie mit 80 Schälern. Man so, nee, ich möchte gerne mit dem Messer. Du schälst auch mit dem Messer. Und bist du doppelt geimpft und fertig mit allem? Oder genesen?
Wie hast du jetzt das gerade hingekriegt?
Pass auf, weil, Achtung, sag doch einfach, antworte doch einfach.
Ja, bin ich.
Dann können wir uns nämlich umarmen. für diesen Moment von
dein Gehirn,
Einigkeit.
Das habe ich sowieso gedacht, wie zackig du bist, ne? In deinem Gehirn.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ist das deinen Eltern auch schon aufgefallen?
Ich glaube, das ist denen aufgefallen. Allerdings an einem entscheidenden Moment, wo sie gerade hart damit angeben wollten, da war es dann doch ein bisschen enttäuschend. Nämlich fällt mir ein, beim Thema Zackigkeit. Haben die, warte mal, guck mal, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, Multitasking. Geht gar nicht. Insofern eigentlich kochen in einem Podcast. Ach, siehst du?
Habe ich schon rausgelegt.
Geht null.
Wir fangen jetzt an mit der Brühe, ne?
Wir fangen jetzt an mit der Brühe.
Ja, aber meine Frage wäre, hattest du da früher in der Schulzeit Probleme, weil du so schnell bist?
Och nö, ging. Nö, weiß ich nicht, ich hatte immer so, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, pass mal auf, jetzt erstmal Multitasking geht nicht. Also, wie viel Brühe brauchen wir denn überhaupt? Was haben wir? Wir fangen mal an bei den. Das sind genau die Maße, die wir jetzt haben, die wir auf dem Rezept haben. Na, ein Kilo? Ist das
du musst
ein Kilo? Das ist auch mehr.
Ja, nee, das ist schon ein Kilo. Also ganz ehrlich.
Wir machen das ein bisschen nach
Ja, wir machen das ein bisschen nach Gutdünken.
300 Milliliter Gemüsebrühe.
Komm, das fülle ich mal ab. Ich mache die Gemüsebrühe.
Machst du die Gemüsebrühe?
Du fängst schon mal an, die Kartoffeln zu schälen.
Schäle und laber, das kann ich parallel. Ich habe auf meinem Zeugnis stand immer so, dass ich A, interessengebunden nur mitarbeitete. Und B, dass ich schon auch durch Schwatzen ab und zu und sowas, also da würde ich heute, da habe ich ganz lange das so empfunden als Makel. Und heute würde ich denken, boah, wie cool, dass ich das so lange noch auf dem Zeugnis stehen hatte, bevor ich mir eine Zeit lang dann doch ein bisschen zu angepasst vielleicht auch war. Weil ich meine, natürlich macht es komplett Sinn, nur interessengebunden mitzuarbeiten, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist halt einfach das, was die Hirnforschung verifiziert hat mittlerweile, dass man so überhaupt nur lernen kann. Aber ich dachte immer, ich war so ein bisschen, hat das Soziale mehr interessiert jetzt als der Stoff, sagen wir mal. So. Und das hat, glaube ich, die Lehrer dann teilweise schon ein bisschen genervt. So. Aber ich wollte dir noch gerade erzählen, als ich mal dumm war. Meine Eltern dachten, ich wäre ganz schlau. Das ist nämlich auch eine geile DDR-Geschichte. Wir sind so dem zweiten Tag, nachdem die Mauer dann weg war, rüber in Westen. Und da war ich eben 8. Dann bin ich immer die ganze Zeit so ganz aufgeregt auf einem Bein vor meinen Eltern hergesprungen. Und habe immer gesagt, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Meine Eltern waren so von Stolz erfüllt, dass ihr Kind diese historische Dimension so krass checkt in so einem frühen Alter. Und war schon so ein bisschen in diesem Bragging-Zustand, immer so um sich herum gucken, von wegen, ja, unser Kind ist sehr woke. Und dann haben sie irgendwann, dann wollten sie es aber leider nochmal in Windung weitertreiben und wollten, dass ich das mal ausspreche. Haben gesagt, was hättest du denn nie gedacht? Und dann habe ich gesagt, dass ich auf einem Bein springen kann. Also es ging. Es hatte trotzdem seine Grenzen, auch mit dem Gehirn und der Weitsicht. Aber ich glaube, viel und schnell war es schon immer, ja, ja.
So. Und deine, du hast zwei Geschwister, ne?
Ich habe 5 Geschwister.
Was denn, 5?
Ja.
Okay.
In einer sehr,
habe ich nicht gelesen.
Jetzt mal nicht, nee, das ist auch nirgendwo, das ist, hörst du jetzt hier, das ist zum ersten Mal wird das hier so gesagt. So, das ist halt dieses eklige Ding. Jetzt geht das hier los. Jetzt machst du hier so ein Vertrauen, Aki Bosse, Raum auf und schon plaudere ich so dermaßen aus dem Weg. Gib mir eine Kartoffel in die Hand und schon sag ich, ja, meine erste Periode kriegte ich am 5. März. Also pass auf. Stimmt übrigens wirklich. Ja, wirklich. What's happening? Nein, also pass auf, Leute. Ich habe 5 Geschwister. Mhm. Und aber auch in einer sehr, sehr absurden Familienkonstellation. Also so lustig, bunt, ostdeutsch, Patchwork. Und mehr sage ich dazu auch nicht. Aber ich bin aufgewachsen relativ klassisch in einem kleineren Szenario. Ne? So 2 Eltern, 2 Kinder mäßig.
Ja.
Wie ich das so ganz versuche, noch ein Geheimnis da reinzubringen jetzt.
Eltern ja komplett voller Kultur, ne? Hörfunk und Dokumentarfilm.
Ja.
Und dann habe ich nur gelesen, weil wir müssen ja, also ich muss schon mal sagen, ne? Wir kennen uns ja schon ganz schön lange vom Sehen. Wohl. Und ich weiß, dass wir uns auch irgendwann mal stinkbesoffen, irgendwo am Alexanderplatz in diesem Hotel, wie heißt das, Park Inn, da war irgendeine Party, aber jetzt echt schon 20 Jahre.
Wirklich, oh Gott, siehst du, so zum Thema stinkbesoffen, ich weiß es nämlich nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Aber da haben wir zumindest mal Handynummern ausgetauscht.
Aki, echt
jetzt? Und wir kennen uns ja schon so lange. Super. Und ich finde dich auch so lange schon super, aber ich weiß natürlich total wenig, außer das, was ich mir so reingepfiffen habe. Und da gibt's ja einiges.
Das ist ja bei uns beiden, glaube ich, so. Wir wissen das Wichtigste. Also außer, dass manche von uns nicht mehr von dem Park innen wissen. Aber ansonsten wissen wir ja die Grundschwingung, ne? Die wissen wir ja. Aber
ja, schon.
Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Erzähl.
Ja, aber ich habe da offenbar 2 ganz wichtige Fragen. Erstmal wollte ich fragen...
Wie heißt du
überhaupt? Wie heißt du überhaupt?
Und was machst du hier? Was machst du in meiner Küche, die nicht meine Küche ist? Also, erzähl.
Warst du damals im Musikfernsehen eigentlich komplett unterfordert?
Ich arbeitete interessengebunden mit.
Ich habe Nora Tschirner das erste Mal 2001 als V-Jane bei MTV gesehen. Schlau und frech war sie damals und sehr auffällig deswegen. Dann 2002 in der Vorabendserie Sternfänger. Alle, die ich damals kannte, waren so hart verknallt in sie. Dann kam die Hauptrolle in Soloalbum und 2012 ein hervorragendes Album mit der Band Prag. Zwischendrin und danach unzählig viele Filme, Theateraufführungen, Synchronisationen und gesellschaftliches Engagement.
Na, das war ehrlich gesagt total toll, weil ich habe bis nach der Schule gesagt, so, pass mal auf, Leute, ich mache jetzt erstmal ein Jahr lang jetzt hier nicht irgendwie studieren oder so, sondern damals hatten die Jungs noch Armeedienst und oder Zivi und ich habe gedacht, ich mache das jetzt auch so, die haben ja auch ein Jahr, wo die quasi nachdenken können, wer sie sein wollen. Ich nehme dieses Jahr auch und jobbe und guck mal, ob in dem Jahr irgendwas passiert, was ich so sinnvoll finde und wenn nicht, ja, ich glaube, dann hätte ich mich relativ leidenschaftslos auf einer Schauspielschule beworben. Ich wollte auch überhaupt nicht Schauspielerin werden. Das war einfach irgendwie nur so das Einzige, was mir jetzt einigermaßen erträglich erschien. Und dann passierten aber wirklich in diesem Jahr alle Sachen. Und ich habe also gleichzeitig ein Angebot für MTV und für meine erste Serie bekommen. Und es war aber klar, ich würde eher die Serie machen.
Wie hieß die Serie nochmal?
Sternfänger. Das war so ein bisschen ein deutscher Versuch von Dawson's Creek.
Nee, aber ohne Scheiße. Und ich finde nämlich, dass der super gelungen ist.
Okay,
also ich fand das wirklich, das also ich fand das damals, das ich habe das damals schön, wirklich gern geguckt. Ja, und das ich weiß, schön, dass alle, die ich kannte, in dich verknallt waren.
Wirklich? Ja. Es ist so lustig, das heute zu sehen, weil ich habe das Gefühl, ich laufe da komplett ahnungslos durch die Walachei. Aber ich verstehe, also diese Stimmung von dieser Serie, das war ja wirklich neu, das war ja auch zum ersten Mal so, dass dann so im Soundtrack so eine Sachen wie Radiohead und ich habe da auch übrigens den Soundtrack mitberaten teilweise im Schnitt damals und habe irgendwie da mit meinem riesen CD-Koffer gesessen und immer mal die Eels rausgeholt und so. Aber überhaupt, das ganze musikalische Konzept war schon mega. Das war so, es sind doch heute noch Leute so unfassbar verliebt in diese Serie.
Das ja, das Wahnsinn. War aber auch wirklich total wirklich stark. Ich habe gerade jetzt schon die 300 Milliliter Brühe angerührt. Ich habe ganz schön salzig gemacht, muss ich sagen. Ja. Und Nora schält immer noch Kartoffeln.
Ja. Und jetzt war ich gerade, warte mal, was wollte ich gerade? Ich war gerade
irgendwie. Dawson's Creek waren wir noch. Dawson's Creek,
genau. Dann habe ich bei Dawson's Creek mitgespielt. Nein, aber dann war das jedenfalls also wirklich eine. Ich habe mal den Ofen ausgemacht. Das war sehr laut gerade. Hast du mitbekommen?
Dankeschön.
Da nicht für. Und zumal wir auch keinen Ofen einfach brauchen für Schmorgen.
Wir brauchen null Ofen.
Das ist ein anderes Gericht. Und zwar. Ja, war das und für mich war aber klar, Fokus wäre jetzt aber Schauspielerei, so aus irgendeinem Grund. Und MTV. Da war ich zum Casting halt gegangen und ich fand das halt natürlich als Zuschauer cool, aber es wäre jetzt nicht meine Referenz gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und dann haben diese beiden Produktionsfirmen ewig hin und her gedealt, wie viele Tage mich MTV kriegt. Also normalerweise kriegtest du da einen festen Vertrag. Mhm. Und da aber meine Priorität die Filmerei war, hat diese Filmfirma quasi, saß die so schön an ihrem längeren Hebel und hat einfach so ein geiles Don Corleone-Game abgezogen mit MTV, weil MTV dann so, ja, okay, wir brauchen die 8 Tage im Monat. Und die so, na, das können wir euch nicht garantieren. Und so, na gut, 4, wissen wir nicht. Und das ging wirklich original runter bis zu dem Punkt, dass MTV gesagt hat, na gut, dann 1 Tag im Monat. Und dann haben die gesagt, wissen wir einfach nicht. Also wir können euch nicht garantieren von 8 Monaten, die wir jetzt drehen, dass die jeden Monat auf jeden Fall mindestens 1 Tag zu euch nach München fährt vom Bodensee. Ja. Also komplette Schikane. Und dann wusste ich, okay, das Ding ist durch. Dann war es das jetzt mit MTV. Und dann sagte MTV, ja gut, egal, dann kommt ihr jetzt einfach, wann die Bock und Zeit hat. Und damit kriegte ich einen, was es überhaupt nicht gab, einen komplett freien Mitarbeitervertrag dort. Also den gab es wahrscheinlich für andere Leute, aber für die Moderatoren nicht.
Ja.
Und das war das Beste, was jemals passiert ist, weil ich so nie in irgendeine Mühle kam. Also ich habe dort Leute wirklich verschleißen sehen, die dann eben ihr Soll, die da ganz frisch ankamen und da aber ihr Soll so erfüllen mussten. Und für mich war immer so, wie steht der Wind? Gehe ich zu MTV oder habe ich hier Bock auf die Sendung oder nicht?
Ja, perfekt.
Und dadurch war es immer toll, wenn ich da war. Und dadurch war ich, um auf die Frage zurückzukommen, auch nicht unterfordert, sondern hatte da total Freude, ja. So. Zumal auch da für mich immer das Soziale eigentlich im Vordergrund stand. Es ging immer darum, mit dem Team zu agieren. Und ich habe ja nicht moderiert für die Leute, die zugeguckt haben. Das war mir viel zu abstrakt, sondern es musste irgendwie für die 6 Leute in dem Raum lustig sein. Und dann wurde es halt auch lustig für draußen, ne? Aber deswegen war ich perfekt gefordert sozusagen.
Ja, ich fand das nämlich auch lustig, aber irgendwie habe ich dann schon so das Gefühl, hast du überhaupt mal Schiss gehabt? Also jetzt?
Ja, immer. Ich habe auch jetzt beim Drehen immer noch total Angst.
Hast du, ne?
Ich habe morgen einen Drehtag, ich habe die Angst gut im Griff und ich kann damit umgehen und die so als Motor umbauen. Aber ich habe immer ein Gefühl von, ja, weil es halt so flüchtig ist, ne? Du kannst es einfach, natürlich kannst du den Text lernen und alles sonst was machen, aber die Magie, die in so einem Moment entsteht, muss halt, da müssen die Sterne gut stehen. Es ist tatsächlich, da müssen so viele Sachen zusammenkommen, dass wenn man darüber anfängt nachzudenken, man einfach komplett irre wird. Und das heißt, es gibt immer so ein leichtes, okayes mittlerweile Level von so, ja. Und so, wo man einfach merkt, du wirst keine Kontrolle darüber haben, wie gut es wirklich wird. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, na gut, ich falle jetzt aber auch nicht mehr auf ein Spiellevel, wo es jetzt einfach peinlich wird für alle Beteiligten. So, das geht schon, aber ich will natürlich dem Vorhandenen was hinzufügen bei allem, was ich mache und einfach eine beschissen gespielte Szene, die langweilig und doof und nicht dicht ist, das war mir einfach kein Bock drauf. Und da du natürlich dann trotzdem auch diesen Zeitdruck irgendwo hast am Set, immer noch ein bisschen, ach, ist immer so ein bisschen Druck drauf. Aber insofern doch,
was ist das Allerschlimmste an dem Beruf? Schauspielerin?
Ach so, das ist immer so lustig, weil das ist ja gar nicht mein... Das ist gar nicht mein Fokus. Aber es ist also meinst du jetzt Schauspielerin oder im Filmbusiness oder was?
Ja, das frage ich mich nämlich
die ganze Zeit. Oder fragen, kannst du nicht einfach ja sagen, ist verboten.
Nee, beides. Das ist also Filmbusiness ist ja Schauspielerei.
Also ich glaube, an der Schauspielerei würde ich jetzt grundsätzlich sagen, die ja nicht mein Hauptidentifikationsberuf ist, ne? Ganz kurz, soll ich mal anfangen schon mal? Willst du irgendwas?
Ich mache einmal kurz den Ofen an.
mal rein?
Den Herd,
das möchtest du eben nicht.
Noch mal ein bisschen laut wird. Ich mach mal den Herd an. Mhm. Und guck mal, die Kartoffeln haben wir jetzt halbiert, ne? Ja. Wie lange brauchen die? 15 bis 20, nicht länger.
Ja. Und die Schmorgurken brauchen länger. Also die können wir noch ein bisschen loslassen. Dann würde ich aber schon mal Wasser drüber machen.
Ne? Ich gieße mir schon mal ein bisschen Wasser drüber.
Und möchtest du denn eine riesengroße Brandenburger Landgurke machen und ich mache eine? Wir machen das einfach zusammen.
Na klar, machen wir das genauso.
Dann checke ich uns schon mal zwei. Wir haben ja Messer. Checke ich uns schon zu meiner zwei größere Messer. So, hier. Und da.
Ich weiß also auch nicht warum, aber wann immer ich Kartoffeln halbiere und kaltes Wasser drüber mache, muss ich irgendwie an meine Oma denken, ey.
Ja, stimmt, das ist ein sehr... Das
macht man selten, die Salzkartoffeln.
Vorgang. Ja, ja.
Wir ballern da jetzt auch nochmal richtig gleich Salz rein.
Geil. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt, wollen wir es lieber jetzt machen? Vergisst du sowas oder merkst du dir sowas?
Nee, das vergesse ich nicht.
Okay, gut, dann lassen wir es.
Aber ich übersalze auch grundsätzlich.
Ey, bei Kartoffeln übersalze ich fast nie und deswegen übersalze mal gerne, weil ich finde das eigentlich toll, wenn die so...
Ich guck gerade mal, die haben eben so teures Salz und ich brauche eigentlich ganz billiges. Ah, das hier.
Yay.
Das aus den Salinen.
Das hier von den Kondenswasser.
Aus Ibiza. Nee, das nehmen wir nicht, warte.
Und da bist du denn Typ noch ein bisschen bissfest Kartoffel oder Matschepampe?
Ich finde bissfest gut. Du findest Matschepampe gut?
Ja, dann nehmen wir für dich ein paar raus.
Ach Quatsch, nein, dann ziehen wir durch, dann machen wir Matschepampe.
Also ich würde jetzt eine Oma-Fassung machen und die ist wirklich matschig. Aber es bringt ja nichts, wenn es dir nachher nicht schmeckt. Ich möchte jetzt nicht, dass du nachher nach Hause gehst und sagst, schön, dass die Nora da war, kochen, naja, muss ja nicht sein. Kann ja auch lecker sein für dich.
Ich mag es eben ganz gerne, so eine Sache sollte ein bisschen quatschen, aber wir haben ja die Senfkörner und die kriegen wir nicht weit.
Dann gebe ich dir noch Keks mit rein.
Genau, kannst du noch so einen kleinen Vollkornkeks mit reinmachen.
Also jetzt würden wir, normalerweise steht in dem Rezept, das halbieren und dann in Streifen schneiden. Ich muss es leider, Entschuldigung. Das zum Beispiel auch so hat MTV früher funktioniert, dass ich das einfach immer transparent gemacht habe, was gerade passiert.
Okay, dann machen wir transparent.
Grade, wir sind hier nämlich nicht alleine. Jetzt kommt gerade die Konstanze rein und hält uns ganz unauffällig ninja-mäßig einen selbstgeschriebenen Zettel, den sie sich jetzt gerade wahrscheinlich leise unter höchster Anstrengung aus ihrem Heft gerissen hat, sodass wir nicht gestört werden oder jemand denkt, hier wäre noch jemand, zum Beispiel die Konstanze, wo drauf steht, eine Gurke ist gleich 1 Kilogramm. Danke, Konstanze. Dann, hier ist ja gar nicht, ich gehe jetzt dein Notizbuch gucken nach meinem Rezept. Das stimmt ja nicht.
Welche
das
nehmen wir?
Das heißt, wir beide. Oder nicht?
Machen wir 2 Kilo, ne?
Ich guck mal, wie viele Leute wir sind.
Ja, wir haben jetzt 2 Kilo rein.
Natürlich machen wir 2 Kilo. Ja. Also, wenn wir schon mal in so einer Küche sind, dann.
Wir schälen die Gurken nicht, ne? Oder schälen wir die?
Nee. Achso, doch. Nee,
wir
doch,
klar, die, ne?
Wir schälen die. Oh, weia.
Oder schälen, ja, wir müssen doch, die schälen. Die. Genau. Mal, ich wollte mich gerade abwaschen. Aber ganz ehrlich, lass uns dafür einen Schäler nehmen, oder?
Guck ich wirklich
mal rein in deine
Notizen. Schmorgurken schälen. Hier steht's doch.
Guck mal. Oh, der ist aber nicht gut. Nora,
nee, dafür wahrscheinlich,
und ich schälen.
Da, so einen habe ich zu Hause, aber der ist hier schon ein bisschen drüber, ne?
Komm, wir machen das nass.
Ja, man schält die und dann macht man sie halt, ich meine, könnte ja auch sein, man muss auf jeden Fall in der Mitte mit einem Löffel diese Kerne rausmachen.
Genau.
Und man packt sie dann eben, wie es so schön heißt, in mundgerechte Stücke, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das kann jeder von sich selber entscheiden. Die Kochzeit mag eventuell dann wahrscheinlich etwas variieren.
Die Schmorgurke stammt wie alle Gurken ursprünglich aus Ostindien, wo man sie vermutlich schon vor 4000 Jahren kannte. Sie ist etwas kürzer und dicker als die Salatgurke und zeichnet sich durch ihre raue, warzige Oberfläche aus. Früher von meiner Oma als arme Leuteessen bezeichnet, findet sie heute ab und an auch den Weg in die Sterneküche, so wie heute bei uns.
Was ist jetzt nochmal das Schlimmste an der Schauspielerei? Das Warten, sagen immer alle.
Das finde ich irgendwie, also ich kann, weiß ich nicht, ich finde... Das ist so eine Einstellungsfrage. Wenn ich mich in meinem Gehirn darauf einlassen würde, dann würde ich einfach den Job nicht machen. Also ich gestalte mir das Warten so lustig und cool, dass ich noch nie in meinem Leben gedacht habe, boah, dieses Warten. Das ist aber, glaube ich, eh so eine Gretchenfrage. Es ist auch wie mit Frieren am Set oder so. Ich baue mir das halt immer so, dass es nicht nervt und dann nervt es mich auch nicht. Also es hat so love it, change it or leave it. Was? Das ist nicht dein Ernst. Oh! Aki, die hast du doch gerade getauscht. Wie kann man denn so schnell sowas schälen?
Soll ich mal deine Gurke schälen?
Ich möchte den Satz erstmal. Okay, gibt's. Es ist lustig, wie so manche Sätze einfach sowas ausstößen, wo
lass
so eine Gruppe sich denkt, okay, ja, ja.
Willst du die mal halbieren?
Ja, das finde ich gerne.
Aber was ist denn jetzt das Schlimmste?
Ich halbiere meine Gurke mal.
Ich muss irgendeinen Haken haben. Alle sagen nämlich immer warten. Und ich finde, also ich meine, ich bin ja Musiker, ich muss genauso viel warten, dass eigentlich einer der Hauptgründe doch für mich ist, das zu machen, jetzt mal abgesehen davon, dass das alles schön ist und und so gut tut und man sich lebendig fühlt, ist doch das Warten, ey. Das fand ich immer super. Also die Zeit zu haben.
Aber das ist doch, ist das nicht wie wirklich alles im Leben eine Einstellungsfrage? Also ich bin ja wirklich Fraktion Love it, change it or leave it. Also wenn ich das, also ich würde halt nie irgendwo sitzen und denken, oh, mehr. Also das habe ich einmal eben gewagt in meiner Schulzeit, danach nicht mehr so. Und deswegen, und so ist das, deswegen, ich glaube grundsätzlich die herausforderndsten Sachen jetzt aus meiner Perspektive. Ich meine, es ist ja so auch wie mit, weißt du, wie ach ja, Schwurbel, also wie man, was ist schön an einem Körper, was ist schön an einem Menschen, was ist wichtig an einem Gehirn, was ist toll in der Welt oder nicht. Es ist ja immer dieses Glas halb voll, halb leer Ding. Also ich kann sowas so gar nicht sehen. Ich könnte auf dieses Mindset nicht kommen von dieses Warten. Ich weiß aber, dass es viele Leute machen und das ist für die auch cool. Ich könnte mein Leben so nicht verbringen. Ich würde wirklich dann einfach einen anderen Beruf ergreifen. Aber was für mich tatsächlich, ich glaube, das Herausforderndste ist, ist einfach was viel Generelleres, nämlich, dass es einfach ein Job ist, von dem eine ganz geringe Prozentzahl in Deutschland nur leben kann. Und dieses sich abhängig machen von der Meinung anderer über etwas, was ja sehr nah der eigenen Persönlichkeit kommt. Also diese Casting-Situation, wenn man die in einer Abhängigkeit verbringt, dadurch, dass man eben nicht noch ein zweites Standbein hat, ne?
Ja.
Dann ist das, glaube ich, was einfach echt ein fieser Seelennager so ist, ne? Also weil du ständig wieder dieses, was man normalerweise hat, man geht in einen neuen Job, man stellt sich zur Debatte, hast du ja hier am laufenden Band, das ist ja quasi systemimmanent. Und das ist eben was, wo ich zum Beispiel sagen würde, da würde ich wirklich auf mich aufpassen. Also wenn da Leute einsteigen, ich würde immer sagen, sucht euch noch irgendwas. Also dieses ewige, es gibt keinen Plan B, wo ich sage, ja gut, aber dann zahlt schon mal auf jeden Fall die Krankenkasse ein. Weil wenn es keinen Plan B gibt in einem Szenario, wo einfach mit ganz, also ganz wenig Leute nur Geld verdienen können, dann macht ihr euch fertig. Völlig zu Unrecht, weil ihr könntet wahrscheinlich Geld damit verdienen, wenn ihr das nicht als einzigen Money-Job macht und dann könnt ihr wahrscheinlich sogar irgendwann viel Geld damit verdienen. Aber wenn ihr euch zermürben lasst an diesem, ich gehe wieder zu einem Casting und dann entscheidet man über mich. Und dabei ist das ja gar kein abgefuckter Prozess. Das ist ja nicht wie beim Modeln, ne? Also wenn man zum Casten geht, da sitzen eigentlich keine abgefuckten Leute. Die haben ja richtig Bock, dass man kommt. Mhm. Aber trotzdem macht jede Absage was, weil man auch im Nachhinein, denn man kriegt ja nicht mit, was hinter den Kulissen läuft, ne? Das ist bei mir was anderes. So ganz kurz, wir machen die Kerne jetzt raus, ne?
Mit einem wollen wir die mit Löffeln machen oder wollen wir die
Viertel und rausschneiden? Mach du das mal wieder mit deinen Ninja-Kräften, wie du willst. Und lass mir aber ein bisschen auch noch übrig, weil ich mache das voll gerne.
Ja, das verstehe ich. Aber
Nur ganz kurz, und und das heißt, man kriegt ja nicht mit, dass das, wenn man einmal mit dabei wäre, würde man die Gründe wahrscheinlich alle total nachvollziehen können. Und die haben gar nicht oft was mit Qualität zu tun. Aber es ist ein wirklich schwieriger Vorgang. Und das heißt, ich habe mich halt immer von Anfang an so aufgestellt, dass ich gesagt habe, ey, zur Not mal was anderes oder ich mache noch das und so. Und dadurch konnte ich von Anfang an auch immer zurückcasten. Also ich gehe gerne zu Castings, weil ich denke, das ist ja eine Arbeitsprobe. Ich möchte ja wissen, mit wem ich es da gegebenenfalls zu tun hätte. Und wenn das mir nicht passt, dann sage ich auch ab, ne? Aber das geht eben nur, wenn du wirtschaftlich so dich aufstellst, dass du nicht ständig von diesem Ding abhängig bist. Und das finde ich das Verheerendste an der Schauspielerei. Dieses sich zur Schau tragen und abhängig sein. Und das finde ich aber in jedem Berufsfeld die ungünstigste Situation, ne? Und natürlich dieses Kontrollding. Also dieses Loslassen müssen und darauf vertrauen, dass jetzt einfach der Moment funktioniert und dass dann irgendwann einfach auch nicht nochmal ab einem bestimmten Punkt die Möglichkeit gibt, das nochmal zu machen.
Ja.
Das finde ich die beiden herausforderndsten Sachen.
Aber ich weiß nicht, ich finde so, wie ist das bei dir so mit Kritikfähigkeit?
Was soll denn das jetzt heißen? Nee, wie meinst du?
Du hast die Gurke so scheiße ausgedrückt.
Nee, sag mal, also inwiefern?
Ja, also kannst du gut mit Absagen umgehen oder mit Verrissen oder mit...
Aber das weiß ich nicht, ich habe lange keine mehr bekommen.
Ich wollte das mal wirklich sagen, es gab selbst... Wir haben hier einen ganz großen Haufen Kompost gemacht, ne?
Ja, das machen wir nebenbei ja auch noch, Leute. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur kochen, wir produzieren ja auch noch Kompost.
Aber ich hab da auch mal so ein bisschen nachgesucht und es gibt nichts. Also vielleicht wurde das auch verboten, aber es gibt.
Das habe ich verbieten lassen, ja.
Hast du verbieten lassen, ne?
Wie schlechte Kritiken meinst du?
Ja.
Ach doch, es gab schon so Spitzen und das ist ein. Aber das ist. Naja, das ist natürlich so, dass man. Es kommt drauf an. Also wenn. Es gab eine Kritik, die hat gemacht, dass ich bei MTV aufgehört habe. Weil sie aber etwas berührte in mir, was eben vorher in mir auch schon angelegt war und wo ich einfach mich quasi ertappt gefühlt habe. Ne? Und das ist ein bisschen der schmerzhafteste, aber haftest dabei eben auch irgendwo der konstruktivste Punkt. Da stand ich bei MTV, bei Rock am Ring und habe irgendwie vorne vor der ersten Reihe gestanden und alle warteten auf Korn, auf das Konzert von Korn. Und es war, gab so eine Schalte nach oben zu Markus Kafka, der so die Stimmung einfangen wollte. Und ich habe dann eben unten gefragt, und so, wie lange steht ihr denn hier schon und worauf freut ihr euch am meisten? Und ich merke, während ich das sagte, boah, ganz ehrlich, es interessiert mich einfach gerade überhaupt nicht mehr, wie lange ihr hier steht. Und ist wurscht so, ne? Und dann kam ich aber hoch und dann sagten wieder alle so, hey, ja, Nora, super und sonst was. Und das wäre so durchgerutscht. Und dann gab es damals immer noch diese Foren, auch bei MTV und so. Und das habe ich auch mal noch so gelesen. Und da schrieb jemand, naja, aber ehrlich gesagt, wenn sie keinen Bock mehr hat, wieso macht sie es dann noch? Das nur aufgrund dieses Moments. Das hat auch sonst keiner gesagt. Es war jetzt keine Gruppenmeinung dort. Es war ein Typ, der genau die Situation erkannt hat.
Ja.
Und dann habe ich gekündigt, weil ich gemerkt habe, fuck, du hast total recht. Das schmerzt mich gerade, ich schäme mich auch, aber du hast einfach total recht. Das, und weil das auch für mich ein wichtiger Wert ist, ne?
Darf ich dich kurz was fragen?
Na, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, Aki.
Wir können das auch rausschneiden, ne? Aber ich glaube wirklich, dass wir uns damals gesehen haben und uns auch unterhalten haben, weil ich auch da gespielt habe.
Das kann gut sein.
Und ich glaube, also ich weiß noch
du
ganz genau.
Du warst dieser Typ.
Ich glaube, dass ich der Typ war. Nee, aber weißt du, an was ich mich gerade erinnere? Aha. Du hattest da so eine Festival-Thermosflasche.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, na, wie geht's? Und du hast zu mir gesagt, ganz ehrlich, ich habe hier auf jeden Fall Wodka in der Flasche.
Wirklich?
Ja, aber du hast wahrscheinlich nur einen Witz gemacht.
Wie ich mich auch an viele Sachen auch daran nicht mehr erinnern kann. Guck mal, das ist auch
wir schneiden damals, das raus.
Ich noch. Nee, wieso? Ich finde das total super, aber ich finde gerade.
Wenn das der Tag war, dann war das der Tag. Guck mal, wir vierteln jetzt.
Das kann gut sein, na gut, aber Wodka hatte man da
so?
Echt immer irgendwie eine. Das ist sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Schmorgurkengröße.
Wir machen so lange Stifte. Vielleicht
fotografieren wir das nochmal kurz,
weil ja, da wissen
die Leute,
das?
Was wir eine gute eine gut essbare Schmorgurke.
Habe ich hier eigentlich zu wenig in Reihe rausgemacht?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, das ist okay. Also ich mache es ein bisschen radikaler. Wir legen das jetzt mal so und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er eher so die ackische Art möchte oder die norsche Art.
Da machen wir jetzt mal ein Foto von. Und guck, ich mache derweil
mal ein anderes Essen noch.
Ich mache mal ein anderes Essen.
So.
Guck mal, das ist ziemlich
gut. Also hier, man könnte das so ein bisschen, man kann das, ihr könnt euch das ja mal angucken, jetzt quasi so ein bisschen mehr so, zeig mal auf dem Foto auf Akis. Ich habe einen Handschuh an, weil ich eine Verletzung habe, Leute, nicht, weil ich komplett absurd bin, aber hier, das ist so, wie Aki sich entschieden hat. Der Rest ist mehr Kahlschlag. Ich glaube, das kann man, aber wir können ja mal, wenn Leute das so gemacht haben, hinterher nochmal Feedback einsammeln, wer welche Verdauungsproblematik so zum Wort zu weisen hat. So, jetzt.
Ey, ganz ehrlich, mein Magen knurrt die ganze Zeit. Ich glaube, man hört das auf der Aufnahme.
Das ist doch aber super. Und dann,
ich habe gerade so Bock auf Schmorgon. Ist Schmorgon eigentlich ein gutes Kateressen? Ja, ne? Wo wir gerade über den Wodka bei Rock am Ring.
Weiß ich gar nicht
war das genau. Wirklich, war das vielleicht sogar wirklich das Wochenende, wo du dich entschieden hast, aufzuhören?
Vielleicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man das an meinem Wodka-Konsum ablesen kann. Also Wodka, wenn ich noch Wodka getrunken habe, wirkt es eher, als hätte ich Spaß gehabt. Das habe ich eigentlich immer nur gemacht, das habe ich nicht gemacht, um Spaß zu machen oder irgendwas anderes so wegzutöten. Das habe ich nie gemacht, sondern dann hatte ich anscheinend gerade, weiß ich nicht, dann war es vielleicht doch ein anderes Wochenende.
Ja, das kann sein.
Fühlte sich eher nüchtern an der Moment, als ich die mit Korn da stand und dachte, aber das war sowieso, das sind aber auch so Sachen, es ist interessant, dass ich das nicht mehr weiß, weil ich ja dich total mag und totalen Bezug habe zu dir.
Aber das ist
und
schon.
Aber diese Feste, diese Energien auf diesen Dingern und man ist immer da so, das ist wirklich was ich wirklich versuche zu vermeiden, weil ich komme in so einen Übersprungsmodus, dass
aber
ich dann
die Sachen, nicht.
Ja eben, und deswegen gehe ich aber in so eine Szenarie echt wenig dann irgendwie rein, weil ich.
Da muss man nicht hypersensibel für sein, um da wirklich, glaube ich, auch wenn man dann noch da einen Auftrag hat, ne, also abliefern muss.
Ja.
Bei dem Gewusel überhaupt noch klar zu kommen.
Ja.
Und hast du mit Prag auch mal bei Rock am Ring gespielt? Das hätte doch eigentlich ganz gut gepasst vor Metallica.
Das fand nur Rock am Ring nicht. Ich glaube nicht, nee. Haben wir irgendwo, wir haben einmal das krasseste war wirklich, glaube ich, in Bochum mit so einem Sinfonieorchester gespielt. Das war richtig cool auf so einem größeren Fest und halt beim Classic Open Air in Berlin. Und natürlich in kleinen Clubs, aber so in so einem großen Szenario waren das eigentlich die Sachen. Ich schneide das jetzt mal ganz kurz in Mundgerichtsstücke.
Wie sagt man so, bisschen mehr als eine Fingerkuppe, ne?
Ja.
Ja.
Schneide mal auch direkt meine Fingerkuppe ab, dass man es einfach als Vergleich. Guck mal, wie ich schneide, wie so ein Honk, ey. Aber weil man auch keinen Bock hat, das so, willst du mal schneiden, du machst das doch wieder mit so einem,
aber guck mal,
jetzt will ich das mal
man
sehen.
Man kann es so, ich würde es so machen. Naja, es ist aber auch nicht so, als würde ich jetzt so super geil schneiden
können.
Aber so schon, ne?
Das ist aber
gut, oder?
Pfui, da muss ich aber kurz mal einen Schluck Kaffee trinken. Das ist schon, das hat natürlich schon was, ne? Wie du das machst.
Was ich aber ganz geil finde, weil ich ja bei mir, also jetzt so, wenn ich mir deine Biografie nochmal reingepfiffen habe, du hast es echt gut gemacht, finde ich, weil dann heute Morgen habe ich dann nochmal kurz da gesessen und habe mir das nochmal alles so reingepfiffen, wie viel du gemacht hast und auch wie viel unterschiedliche Sachen, die ja dann doch alle irgendwie was mit Kreativität und mit Intelligenz und Output zu tun haben. Und mit Unterhaltung natürlich auch.
Ja, na gut, das sind natürlich die Sachen, von denen du weißt, ne? Also die Sachen, die ich, die ja, aber ich erzähl erstmal weiter, aber ich mache natürlich viele Sachen, die jetzt gar nicht so ein Öffentlichkeit, also die gar nichts damit zu tun haben.
Genau, finde ich, aber wenn man sich das nochmal reinpfeift, hast du es bis jetzt richtig gut gemacht, weil du schon, wenn das irgendwas mit einer Bucketliste zu tun hat, einigermaßen viel abgedeckt hast.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Das finde ich richtig gut. Und da habe ich dann wirklich gedacht, sag mal, alter Schwede, ja, okay, du bist jetzt, weiß nicht, so, du siehst ja aus wie 30, aber du bist irgendwie auch so 40 geworden. 40, genau.
Genau, wir sind, glaube ich, fast ein, also wir sind, ne, so eine,
genau, ich bin ein bisschen älter.
Wir wären in einer Klasse
gewesen. Ne? Ja. Und hast du das gut gemacht, weil das eigentlich, wenn man darauf zurückguckt, hast du so viel erlebt und so viel unterschiedliche Sachen gemacht. Die Band, ne, fand ich ja richtig gut.
Geil. Schön.
Gibt's eigentlich die Band Prag
noch? Die Band gibt's noch, ja. Mhm.
Du bist aber nicht mehr mit dabei.
Also beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber die haben ja auf jeden Fall nochmal ein Album auch rausgebracht, beziehungsweise sogar, glaube ich, noch eins, also zwei Alben. Genau, ich bin nicht mehr dabei, ne.
Genau. Aber du singst so schön, du machst jetzt eine Solo-Karriere.
Mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Musik kommt, schleicht sich langsam wieder an, das merke ich schon.
Ist wirklich so?
Ja, ja, das war jetzt auch durch die Corona-Zeiten. Wir haben halt im Haus, in der Hausgemeinschaft so, ne, also ich wohne in so einem normalen Mietshaus in Berlin, aber wir haben eine extrem tolle Community da so und wir haben echt angefangen, richtig Musik zu machen. Also Anfang so, ne, als das so losging mit den Balkongeschichten, dass man so schüchtern auf dem Balkon mal stand, in so einem weltweiten, ach, ne, wir könnten doch mal und sowas. Und dann haben wir irgendwann 3,5 Stunden Sessions im Hausflur gehabt und mit wirklich mehreren Familien. Die Kinder rannten immer rum und haben sich hier mal eine Cajon geschnappt und dann gingen sie wieder spielen. Und dann haben, also sie haben aber auch ihre Skills richtig nach vorne gebracht. Also sie haben in einem halben Jahr, habe ich da Jungs Gitarre lernen sehen, einfach im Zuge dieser Sessions. Das war wirklich absurd und so toll. Und da hat sich das wieder so angeschlichen, dass ich gemerkt habe, irgendwie kommt es jetzt langsam wieder. It's all coming back to me now. Oder beziehungsweise ist jetzt eigentlich zum ersten Mal eigentlich an dem Zeitpunkt angekommen, weil ich bin schon echt verschult gewesen. Ich war 10 Jahre, habe ich klassisch Gitarre gelernt, in Pankow auch. Boah, was ist das denn?
Wollen wir die nehmen oder ist die zu groß? Ja, das ist jetzt von der Wok-WM.
Die nehmen wir jetzt.
Wollen wir die nehmen?
Macht man das in der Pfanne? Ich weiß es gar nicht mehr. Da müssen wir mal kurz auf mein Rezept. Ich habe es echt lange nicht mehr gemacht.
Ich muss auch noch mal gucken. Also ich habe jetzt hier gerade mal so eine riesengroße Pfanne rausgeholt von der Wok-WM.
Ja.
Da können wir aber auch einen Bob mitfahren.
So groß. Das machen wir einfach beides. Vielleicht kurz noch Bob vorher, weil danach und so. Die Hose. Nee, dann lass uns die doch nehmen.
Wir nehmen eine kleinere.
Nee, das ist, glaube ich, gut.
Ja?
Weil ich glaube, ich habe deswegen immer einen Topf genommen, weil ich so eine riesen Pfanne nicht hatte. Aber ich glaube, jetzt bei den Mengen von Schmorgurken ist super.
Das gut, heißt, das wir würden amtlich. Jetzt... Wie lange brauchen unsere Gurken eigentlich? 25 Minuten?
Ich muss gerade so darüber nachdenken, wenn Leute live mitkochen wollen. Ja, bei diesen Gesprächspassagen,
die
wenn man zwischendurch so stehen...
Ja gut, wir sagen jetzt nochmal das, was wir gemacht haben. Also wir haben
eins im Sinn.
Ja, wir haben offenbar bis jetzt die Brühe angerührt. Die Kartoffeln haben wir in kaltes Wasser getan. Das Wasser ist jetzt so lauwarm. Na, wird gleich heiß. Wir kochen noch über ein Gasherd. Das geht natürlich alles ein bisschen schnell, muss man sagen. Jetzt hauen wir die Schmorgurken rein, oder?
Ja, und zwar machen wir aber erstmal hier Schmorgurken.
Mein Mann knurrt.
Gurken in Scheiben haben wir. Die Gurken in 30 Gramm Butter dünsten. Da machen wir jetzt natürlich mehr, weil, also wir haben das ja in vegan umgewandelt, nehmen also vegane Butter. Das sind 250, dann sind das 125, dann sind das ungefähr 30, würde ich sagen, ne? Machen wir mal so, ne?
Ja, da kann man richtig reinknallen. Butter kann man nicht.
Butter kann man nicht
genug. Auch gerade bei der veganen. Da kann man nochmal ein gutes Stück Butter nachlegen.
So.
Genau.
Da muss ja auch noch was aussehen in unserem Bob. Hier. So. Und dann kommen da diese Scheibchen rein und dann hauen wir das Mehl drüber. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Oder habt ihr da mehr drauf gemacht? Konstanze? Ist das da?
Das Mehl.
Das Mehl, ne?
Ja.
Ach, wir machen jetzt so eine gefühlte
jetzt,
Schwitze.
Wir machen jetzt eine Mehlschwitze, ne?
Wir machen jetzt eine Mehlschwitze. So die Dinger dünsten wir so ein bisschen an.
Genau, wir haben noch so einen kleinen Kochlöffel und natürlich noch einen kleinen Schneebesen.
Und jetzt ist der große Moment, wo wir, die Brühe hast du ja schon.
Die Brühe ist da, genau.
Geil, das ist natürlich super. Wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen... Ich glaube,
ich gieße da noch mal ein bisschen Wasser drauf.
Ja, und genau, ein bisschen
aber da können wir auch später noch ein bisschen Wasser nachgießen.
Ja.
Genau, die Brühe sieht super aus, aber das ist natürlich auch ein alter Brühwürfel. aber aus dem Ökoladen.
Das Mehl so leicht anschwitzen.
Ja, also am leckersten heute war mal wieder die Brühe.
Aber wirklich. Schmackofatz. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt.
Lass noch mal ein bisschen mehr Butter nehmen.
Genau.
Das so.
Buttergurken.
Wir schwitzen jetzt das Mehl an, richtig?
Nee, wir hauen jetzt die Schmorgurken rein und dann kommt das Mehl drüber.
Mhm. Okay, super.
Guck mal, ich kippe, du schubst.
Wollen wir so machen? Du schubst.
Okay, ich schubse.
Nicht schlimm.
Nicht schlimm, Nora, ganz ruhig. Bleib einfach ganz ruhig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es riecht schon so gut nach Gurke.
Gut, ne? Heute gibt es wohl wieder Schmorgurken. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen hier.
Schau mal.
Machst du das mit den Fingern? Oh Mensch, Aki, ey, das ist aber wirklich auch ein bisschen verschwendet hier als Podcast-Leute, wenn ihr es sehen könntet.
Was ist so? Wie ekelhaft das ist.
Nee, das ist so, das hat wirklich, also, naja.
Sieht schön aus, ne?
Sieht wirklich schön aus. Nee, aber auch wenn du da, der hat jetzt hier reingefasst mit der Hand, Herr Aki.
Fandst du es eklig?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde das, also, ich möchte das Wort sinnlich nicht, weil ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, aber es hat ja...
Ganz sinnlich habe ich über die Gurken gestreichelt.
Und das ist, ich finde das toll, so eine Situation, auch wenn man so Teig so selber und sowas, und das bin ich noch nicht drauf gekommen, in eine kochend heiße Pfanne zu fassen oder Hand umzurühren, bin ich bis jetzt gar nicht drauf gekommen. Die einen nennen es Schlauheit, die anderen nennen es vergebene Chancen.
Aber
das war gut. Was machst du da? Du isst Salz, okay.
Ja, sogar ganz geil.
Ja?
Willst du mal? Von den Salinen.
Merke ich da Unterschiede? Ich merke sowas nicht.
Ich bräuchte vorhin einfach mal Salz, was nicht im Streuer ist. Einfach ein bisschen, ja? Merkst du?
Aber siehst du, das ist zum Beispiel sowas, da habe ich jetzt gar keinen großen, merke ich keine Unterschiede. Weißt du, was ich meine? Also noch nicht, das kann ich mal noch lernen. Aber das finde ich halt mal spannend, wenn Leute sagen, das ist ein gutes Salz. Und ich denke, oh.
Warte.
Was machst du?
Wir salzen kurz noch ein bisschen an, oder?
Na, mach.
Ja?
Na, los.
Ich mache mal zu viel Salz.
Mach.
Soll ich mal ansalzen?
Nee, dann.
Ein ganz kleines bisschen.
Oh, okay. So, jetzt kommt das Mehl drüber.
Hast du früher viel gekocht? Also zu Hause mit deinen Eltern?
Naja, ich war viel dabei. Also das hat schon eine große Rolle gespielt, weil meine Mutter ist wirklich die Fraktion, gibst dir einen Raum, wo im Kühlschrank noch irgendwie eine alte Schuhsohle und ein Kamm und weiß ich nicht, irgendwas liegen. Und dann macht die dir da sonst was draus. Also die ist wirklich eine sehr begabte und kreative Köchin. Also das Essen als Vorgang und auch als Priorität und so, das hat schon eine Rolle gespielt. Aber ich habe eben tatsächlich ganz spät erst angefangen zu kochen, weil ich aber auch, muss ich auch sagen, immer Partner hatte, die dann die Küche auch, aber wo gesagt hat, nee, also die Küche mache ich. Weil ich immer dachte, ich verstehe die ganze Feminismusdebatte nicht. Ich darf überhaupt nicht in die Küche. Warte mal, jetzt müssen wir schon die Brühe reinhauen.
Ja, ne?
Ja.
Gießen
und insofern habe ich mit extrem guten Köchen zu tun gehabt in meinem Leben und war dann auch immer so ein bisschen, Gott, ich mache mal lieber nichts. Jetzt kannst du einfach reinballern.
Du hast jetzt gerade das Mehl.
Genau, du musst es jetzt kippen, weil wir können das jetzt beschreiben, aber sonst brät es uns an. Ah, genau, wir haben das Mehl auf die Gurken gestäubt.
Genau.
Und jetzt haben wir es ein bisschen sich so verdicken lassen und jetzt kommt der Moment, wo die Brühe daraus eine lustige
Pampe
Sämigkeit herstellen kann. Im besten Falle.
Ich hole noch mal ein bisschen Wasser. Oder?
Tu mal lieber die Möhrchen.
Die Möhrchen, ne?
Muss man ganz kurz noch mal. Einmal Helge zitieren. So.
Helge zitieren hilft immer.
Und jetzt muss das, ehrlich gesagt, das ist wirklich ein wahnsinnig leichtes Rezept, das köchelt da jetzt so 15 bis 20 Minuten
vor. Aber auf kleiner Flamme, ne? Wir
sollen es einmal aufkochen lassen.
Oh, das wird aber schon sehr sämig. Siehst du das?
Siehst du diese Sämigkeit?
Siehst du die Sämigkeit?
So.
Warte mal.
Und dann 15 bis 20 Minuten garen. Sollen wir uns mal ein kleines Öhrchen schnellen? Hier, wo man jetzt sowas.
Ja, gerne. Genau, 15 bis 20 ist auch super, weil die Kartoffeln brauchen, glaube ich, auch noch mal so 10. Ich habe gerade so ein bisschen Angst mit diesem Herd, den ich noch nicht so gut kenne, dass wir hier zu viel Power haben. Aber ich glaube, das geht.
Ich mache alles falsch hier.
Ja, 99 so. Minuten.
99. Pass auf, mache ich erstmal 15, dann können wir mal gucken. Und jetzt, wie geht das aber auf Start? Wahrscheinlich hier, oder? Ja, sehr gut.
Okay.
So, und dann machen wir nämlich zum Schluss einfach nur noch diese Sahne, wo wir jetzt Reissahne haben, rein. Pass auf, oh Gott, jetzt ist halt auch dieses Buch,
was
ich wieder selber geschrieben habe.
Ja,
ich habe mir dann selber so Anmerkungen reingeschrieben.
Darf ich das veröffentlichen?
Natürlich.
Oh, dann
habe ich geschrieben, genau, dann, das heißt, das sehen jetzt schon alle, aber ich habe geschrieben, Senfkörner darin, kräftig, anbraten, in Klammern Vorsicht, sie springen gerne aus der Pfanne.
Gerne vor allen Dingen.
Habe ich mir eine kleine persönliche Notiz noch gemacht. Dill müssen wir noch hacken.
Ja, aha, ist das normal?
Also sozusagen noch eine Pfanne.
Noch eine Pfanne, ne?
Ja, weil wir jetzt noch die Senfkörner machen und das mit dem Dill bearbeiten.
Lässt man das einfach oder muss man es zwischendurch ein bisschen umrühren?
Ich glaube, wir würden es schon umrühren. Wir können es vielleicht auch die Hitze echt noch ein bisschen
reduzieren.
Reduzieren, ja. Meinst du, geht das mit dem Dill?
Ich weiß nicht. Guck mal.
Zählchen mal.
Was ist der hier?
Ah, ja, das sieht gut aus.
Ja, ne? Das ist fast ein Hauch von Licht.
Darf ich die mal anheben? Ich bin mal.
Christoph, die ist so schwer, die Pfanne.
Boah, ey. Sehr gut. So, ich würde mich schon mal...
Ich muss einmal kurz, darf ich einmal den Kochlöffel ablecken?
Ja, bitte.
Hm. Ey,
und?
Man weiß jetzt schon, warte.
Meinst du, ist jetzt schon geil?
Man weiß jetzt schon, was es wird. Hinten raus kommt schon die...
Danke.
Das wird aber ganz schön sämisch.
Senf fehlt natürlich jetzt noch
genau,
total.
Genau, aber ist jetzt schon gut.
Aber sämig wird's. Ich glaube, wir können noch ein bisschen Wasser reinballern, ehrlich gesagt. Ne?
Komm mal her.
Und dann würde ich mal den Kompost... Kurz, guck mal, da hinten sind so Eimer.
Den machen wir weg, den Kompost, genau.
Das finde ich ja auch so ein schönes... warte mal. Was ist hier für ein Eimer? Das finde ich ja so ein schönes Ding. Also das ist für mich dann so der totale Luxus, wenn man so kocht und so vorbereitet hat, dass man quasi noch so eine Ergotherapie-Maßnahme hat, dass selbst das Kompost wegräumen zwischendurch und das Aufräumen A, Platz und Zeit hat und dann eben auch Spaß machen kann. Ne? Und man so dem inneren Kompost folgen kann. So, ne? Versteh mal. Einfach auch nochmal einen kleinen One-Liner raushauen. Aber ja, aber das ist so, ach, guck mal, wie viel Platz hier ist.
Das ist aber echt ein schönes Gericht, weil man wirklich so viel Platz hat.
So.
Was machen wir denn damit dann später? Wir würden das wirklich jetzt gern versteigern.
Verlosen
den Kompost.
So.
Jetzt geht es in den sehr ernsten Teil des Gesprächs. Es geht um die Dokumentation Embrace und ihre Regiearbeit und die Hauptrolle in The Moops. Es geht um den Gesetzentwurf zur Rastertherapie, um Depressionen und ums Menschsein.
Geil, ey.
Du hast jetzt zwei Filme. Du hast einen Film.
Wie viele Filme habe ich denn nun?
Ein Film gedreht, ne? Dawson's Creek.
Genau. Und dann habe ich eigentlich direkt auch angefangen zu kochen.
Ja, ne?
Schwerpunkt Schmorgurke. Mhm.
Machst du irgendwann, ich find's gerade super lecker.
Geil.
Machst du irgendwann den Zweistünder fürs Kino?
Was mache ich?
Machst du irgendwann den Zweistünder fürs Kino? Der dann, dein Buch ist, wo du Regie führst.
Ein Zweistünder fürs Kino. Ey, ganz ehrlich.
Und selber die Hauptrolle spielst.
Das ist noch total unklar. Ich habe bis jetzt nicht doll das Gefühl, dass Regie das ist, was, wo es mich hinzieht. Ich glaube wirklich, meine Nische ist eine andere. Ich lasse mich gerne überraschen. Es kann sein, dass es irgendwann mal ein Projekt gibt, wo ich sage, so, das muss jetzt. Aber ich glaube nicht, dass Regie meine Position so sehr ist. Also meine ist tatsächlich immer eher so eine, geht eher in so eine produzentische Richtung, jetzt auch gar nicht nur im Filmbereich, sondern insgesamt, also die Sachen, die meine gesellschaftspolitischen Themen und meine Inhalte in den fiktionalen Stoffen rutschen immer mehr zusammen, so.
Ja.
Und das ist dann eigentlich eher so, also das Schreiben oder mit Polishen oder Sachen möglich machen, ist eigentlich mehr das als die Spielführung und das Umsetzen. Dann, das ist nicht so doll mein Interessensgebiet.
So. Aber dein politisches Engagement zum Beispiel, das ist ja super sinnvoll und hat auch schon so viel bewirkt. Zum Thema Rastertherapie ganz kurz nochmal.
Ja.
Habt ihr dann zu diesem wahnsinnig hohlen Gesetzentwurf innerhalb von 4 Tagen so viel Zuspruch bekommen.
Mhm.
Kannst du mir darüber kurz noch mal so ein bisschen was erzählen? Weil ich habe ich habe natürlich auch den Namen Kurt Krömer gelesen.
Mhm.
Ich habe aber vor allen Dingen mich jetzt wirklich mal in diese Thematik eingelesen, weil wir irgendwie letztens auch darüber gesprochen haben.
Mhm.
Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Kenne aber irgendwie total viele Leute, die eben auch in Therapie sind deswegen. Oder waren.
Mhm. Also wegen Depressionen jetzt in Therapie.
Ja, genau.
Mhm.
Und fand dann die Idee, das so kästchenmäßig
kästchenmäßig so zu, wie soll ich sagen, behandeln,
ja,
wahnsinnig hohl. Ich glaube, genauso, ja, wie du, ne?
Ich glaube, ja, das Ding ist, also der Fairness halber, muss ich sagen, ich glaube, es gab einen immerhin teilintelligenten Ansatz dabei. Ne? Also man kann das natürlich in der Verkürzung, also ganz kurz, es gab einen Gesetzesvorschlag von Jens Spahn, dass man etwas macht, wo man sozusagen sagt, man geht am Anfang, wenn man so ein psychisches Problem hat, irgendwo hin, und dann wird relativ am Anfang gesagt, ja, das ist wahrscheinlich so und die Richtung, da würden wir jetzt den und den Therapieansatz mit der und der Stundenzahl mal wagen. So. Das macht Sinn für ein gebrochenes Bein, für was extrem erforscht ist und körperlich ist. Es macht im psychischen Bereich überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube schon, dass die jetzt nicht komplett einfach den Verstand verloren hatten, sondern ich glaube, der Gedanke war zu sagen, ähnlich wie als man die Impfzeiträume weiter auseinandergeschoben hat. Am Anfang hieß es ja auch Erstimpfung erst zuerst und dann nach 3 Wochen die zweite. Und dann war irgendwann klar, wir wollen aber mehr Leute in den Anfang reinkriegen. Also wir wollen mehr Leute überhaupt schon mal in den Prozess bringen. Also machen wir die zweite Impfung nach 6 Wochen. Dann reicht der Impfschutz immer noch ganz gut von der Erstimpfung, aber wir kriegen mehr Leute in dieses Ding rein. Das war, glaube ich, der Gedanke, den Jens Spahn da wahrscheinlich hatte, dass er gesagt hat, dass die gemerkt haben, so, jetzt fliegt uns ein Ding um die Ohren, was wir hier seit Jahrzehnten leider irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, nämlich die psychischen Erkrankungen, die eh schon die ganze Zeit schwelten, kochen jetzt hoch, werden zum ersten Mal auch besprochen untereinander, weil die Zeit, der Platz und die Dringlichkeit so da sind. Plus, es kommen jetzt noch die ganzen Neugeschichten durch Corona dazu. Also das Thema ist so riesig, wir müssen jetzt einfach mehr Leute in Therapie kriegen und das ermöglichen. Die Milchmädchenrechnung ist aber natürlich dann zu sagen, jetzt haben wir es ein bisschen, aber geht noch, ne?
Nee, super.
Die Milchmädchenrechnung daran ist aber natürlich zu sagen, es bringt ja aber nichts, weil du kannst es bei einer psychischen, also die Hürde in eine Therapie zu gehen, ist eh schon wahnsinnig hoch. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und denkt, warte mal, ich glaube, ich habe eine Depression, da werde ich mich ja mal kümmern, sondern es ist ja erstmal, es ist ja ganz... Das Problem einer Depression ist ja, dass du nicht checkst, was das ist und ewig mit dir ringst oder auch an anderen psychischen Erkrankungen. Das ist ja nicht, man sieht es einfach nicht und man sieht es auch in sich teilweise nicht, weil es ja wie so eine zweite innere Haut ist, die einem aber so Trugbilder vermittelt und so. Das heißt, überhaupt irgendwo hinzugehen, man schämt sich auch total, weil es eben nicht besprochen ist. Ne? Das heißt, überhaupt schon mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, ich glaube, ich habe hier was, ist ein mega Vorgang. Wenn man jetzt da noch hinkommt und jemand sagt, ja, wir glauben, Sie haben das, sind die Gefahren zweierlei. Erstens kann man das in so einem frühen Stadium überhaupt nicht sagen, weil es auch oft eine Mischung ist. Es ist einfach nicht so leicht abzugrenzen. Und dann ist es auch so, dass man natürlich dann in Stress gerät. Also ich weiß, dass ich irgendwann, als ich meine erste, da hieß das damals noch Burnout, so eine richtig heftige Phase hatte, wo ich richtig ausgefallen bin. Da habe ich gedacht, so, ich nehme jetzt mal 2 Monate frei und entspanne mich mal, dann wird das wieder. Und ich merkte, allein schon dadurch, dass ich die Deadline hatte, in 2 Monaten entspannt sein zu müssen, kam ich überhaupt nicht an den Punkt, wo das losging. Das nennt sich Entspannungsunfähigkeit. Und da ist der Körper schon auf einem Level, wo der gar nicht mehr loslassen kann. Und erst als ich gesagt habe, ich mache das Open End, und in einem halben Jahr gucke ich mal wieder in mir nach, ob ich vielleicht schon irgendwie mir vorstellen könnte, irgendwie dazu arbeiten, ging das überhaupt los. Und das ist halt das Ding, was sozusagen irgendwie, also wo man schon das Gefühl hat, da sitzen halt Leute am Start in solchen Momenten, die einfach ja keine richtige Schwingungsfähigkeit haben mit Themen, die wichtig sind und die auch eine wichtige Währung sein müssen, ne, in uns und sowas. Und deswegen, und das Ding haben wir dann, also was ich da gemacht habe, war, dass ich eigentlich die guten Ideen von Leuten, nämlich einen besonderen Hashtag und auch eine besondere Petition einfach öffentlich gemacht habe, connected habe und einen Aufruf gemacht habe, weil ich das eben nachvollziehen kann. Ich hatte eben mit Depressionen zu tun und bin da mittlerweile aber irgendwie seit mehreren Jahren safe. Dass ich nachvollziehen kann, wie sich da jemand fühlt. Wenn du Depressionen hast, sitzt du nicht da und gehst ins Internet und machst eine große Welle und sagst, soll jetzt mal alle herhören, sondern du sitzt da, du schämst dich, du fühlst dich allein, du nimmst dich überhaupt nicht als politische Kraft wahr. Und sozusagen zu sagen, Leute, wir können nicht unsichtbar bleiben. Wir müssen jetzt sichtbar werden, sonst passieren solche Sachen. Und das kann man wirklich ganz klar sagen, ohne das jetzt übertreiben zu wollen. Also die Rechnung von so einem Gesetz in Menschenlebenverluste ist ein totaler Shortcut. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht irgendwie, das kannst du direkt umrechnen in da kann ich direkt sagen, wie die Suizidzahlen sich entwickeln werden, weil das so ein großer Druck ist. Und so, und daraufhin fingen die Leute an, sich zu zeigen, auch mit Fotos zu zeigen. Und diese Gesichter zum ersten Mal zu sehen, hat natürlich nach außen eine krasse Wirkung gehabt, aber es hat auch untereinander, also es gibt in diesem Ding was komplett Community-fremd ist. Ja, eine Depression ist ja das Gegenteil von einer Community. Du fühlst dich ja wie der einzige Mensch auf der Welt. Und da plötzlich diese Sichtbarkeit reinzubringen, dass es natürlich einen Schwarm gibt, innerhalb des großen Schwarms, der davon extrem betroffen ist, beziehungsweise ich nenne das immer als Zitat auch, ich weiß nicht mehr, wo der Begriff kommt, aber es sind die Symptomträger eines Schwarms. Ne? Das heißt nicht, dass die anderen, dass da nicht auch sowas schwillt oder schwelt, aber in der Familie hast du oft einen Symptomträger. Das ist der, bei dem alles rausbricht, was an Schmerz sozusagen dieser Familiengeschichte drin ist. Mhm. Und dass das auch eine Gruppe ist und dass diese Gruppe auch ein Recht hat und dass wir als Gesellschaft diese Gruppe auch brauchen, dass die wichtig sind, dass wir das neu bewerten. Das ist sozusagen jetzt passiert und es ist eine Petition entstanden, die halt in kürzester Zeit 200.000 Leute hatte und das Ding wurde komplett Volley genommen. Das ist noch nicht mal durchgegangen.
Ja, das wird aber auch so komplett Volley genommen, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich wirklich so einen riesengroßen Haufen an Menschen kenne, die betroffen sind. Und genau. Und
ich darf schon wieder einmal auch hören. Ja, natürlich. Genau. Das meine ich. Also das ist der. Und ich glaube, diese Sachen zu erkennen in einem Schwarm, so was die Themen sind, die eigentlich, also die den Tribe, die Herde, den Schwarm umtreiben und das, was schmerzt und was irgendwie jetzt da was mal umgewälzt werden muss und umgegraben werden muss und sich erneuern muss, das kann ich, glaube ich, ganz gut erkennen. Und das ist auch mein größter, deswegen bin ich immer erst ein bisschen irritiert, wenn irgendjemand sagt, und Schauspielerei, erzähl doch mal, denke ich mal, Schauspielerei. Ach so, das ist für mich so total die Verlängerung. Aber mein eigentliches Schaffensfeld, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist das, so warum ich hier bin und was ich gut kann oder so, das wäre immer sowas, das lange sich anzugucken. Und ich meine, diese Depressionsgeschichte habe ich eben letztendlich erforscht, dann eben leider auch privat, aber seit ich 16 bin, ne, seit wir es im Unterricht behandelt haben, dass das kommen wird, war ich so, what? Also ein Problem, was auf uns zukommt, also wirklich immer so Donnerstagabendfilm, ne? Der Meteorit kommt.
Ja.
Dann will ich doch, aber wenn wir wissen, wir haben noch so viel Zeit, dann holen wir doch jetzt die geilsten Leute und wie bauen wir die Abschirmanlage? Ne?
Das Wo ist findest du Ruhe?
Naja, eigentlich überall tatsächlich. Also ich bewege mich nicht in sehr viel Unruhe triggernden Szenarien. Also in der Verbindung mit meinen liebsten Menschen, in der Natur sowieso total, das ist ja so der Klassiker, aber echt auch total in Beziehungen einfach, in mit Leuten zusammen, die beziehungsfähig sind. Also, und Leute meine ich Mensch und Tier. Also die faire Arten von Beziehungen führen können und herdentauglich sind, da finde ich einen Halt. Und das in Kombination, also tatsächlich einfach in der Welt so. Also ich kann gar nicht sagen, jetzt nur in der Natur, weil ich kann das auch sonst wo finden, weil diese Inseln trage ich immer mit mir mit, aber ich lade mich schon sehr gerne auf an, also in der Natur. Ich könnte, also das Wald, Feld und sowas, das Berge, das ist voll schon meine Ladestation.
Hast du schon so, dass es da so ein Frühwarnsystem gibt mittlerweile?
Total. Ja, das ist auch der Grund, warum ich sage, dass ich safe bin. Und das ist auch der Grund, warum ich auch in Frage stelle. Ich glaube, wir sind sehr, sehr am Anfang mit der Erforschung von Depressionen. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre rauskommen wird in dem Zusammenhang zwischen Depressionserkrankung und Kapitalismus tatsächlich und Leistungsgesellschaft.
Ja, klar.
Und ich glaube, die Art, wie wir uns entscheiden, miteinander zu leben, ist sehr, ist einfach nicht eine artgerechte Menschenhaltung tatsächlich. Und da wir aber vergessen haben, dass wir Tiere sind, also mein Hund zum Beispiel, ne, wenn ich mit einem Hundetrainer arbeite und jeder, der irgendwie einen Hund hat, weiß, was mittlerweile ist. Du hörst auf zu trainieren, bevor es dem Hund keinen Spaß mehr macht. Völlig klar. Kein Mensch wird auf die Idee zu kommen, zu sagen, sitz und irgendwann guckt der Hund und ist genervt und dann machst du es noch 80 Mal. Never, weil du einfach nie was erreichen würdest. Was machen wir in unseren Schulen? Nur das die ganze Zeit. Nein, nochmal sitz und nochmal sitz und nochmal sitz. Und dabei gehen, aber ist die Message an unsere Seelen so verheerend, weil die ist komplett lebensfeindlich. Das ist einfach Bullshit. Man spürt als Kind eigentlich das, was jeder Hirnforscher herausgefunden hat. Du kannst so nicht lernen. Wir kommen auf die Welt, lernen, sind begeistert fürs Lernen und dann behauptet irgendjemand, dem wir vertrauen, der älter ist, nee, lernen geht so, ich zeig dir das mal so, dass es richtig scheiße ist, so, dass es richtig nervt, abfuck ist. Und Was aber dabei passiert ist, dass du die ganze Zeit eine Absage kriegst an deine innere Stimme. Über 10 bis 13 fucking Jahre lang. Sagt dir eine Masse von Erwachsenen und keiner, der es in Frage stellt, sagt, ja, ja, das tut weh, das nervt, das zermürbt dich innerlich, das Leben ist nicht mehr bunt, du fühlst dich komisch, du fühlst dich falsch, aber ist alles richtig, das System ist richtig so. Und das, diese Abkehr von der Intuition ist, das kannst du halt in den Zahlen umrechnen, ne? Das ist einfach eine Lebensart, die wir haben, die weggeht von einem individuellen Erfolg, von einem persönlichen Erfolgsgefühl und die damit eben endet, dass dann Leute irgendwo sitzen und warten und sagen, oh, das Warten nervt. Anstatt einfach zu sagen, entweder mache ich mir das Warten schön oder ich wähle einen anderen Beruf oder sonst was. Aber diese wirkliche innere Entmachtung durch die Absage an die Intuition, das ist wirklich einfach verheerend und macht unsere Gesellschaft krank, unsere Politik krank, unser Zusammenleben krank und so. Und das sind so Sachen, der Wecker ist das. Diese Sachen zu erforschen über Jahre und die Zusammenhänge zu sehen und dann so einen Tipping Point zu erspüren und wo zu gucken, wo geht man rein, wo ist der Riss in der Matrix, wo kann man Leute rauslocken und sagen, hey, befreit euch, das macht Spaß und so und seid deswegen nicht gleich gegen andere, sondern nehmt die anderen mit oder so. Das ist das, was mir total Spaß macht, so, ne? Und was einfach auch, das war ja auch mit Embrace so mit dem Film, ne, dass man einfach merkt,
genau,
ne, was ist denn das eigentliche Ding? Wie muss die Tonalität sein, damit die Leute nicht nur verharren im, ja, wie soll man denn auch? Und das ist alles so ungerecht, sondern
Embrace ist aber auch einfach so ein krass berührender Film.
Ja, aber die Informationen da drin sind ja jetzt alle nicht mega neu, ne? Die Bilder sind auch nicht alle total neu, aber die Komposition, die sie hat und die Herangehensweise ist eine ganz doll bestärkende und eine, die einen in die Kraft, die jemand individuell in die Kraft bringt. Kein Menschen lässt dieser Film unberührt, weil alle in ihre Aufrichtung kommen, weil sie merken, das ist meine Verantwortung für mein Leben.
Genau.
Und ich kann jetzt ewig hier sitzen und warten, bis vorbei ist, oder ich komme in die Gänge. Und das ist halt so schön. Und das ist dann auch mein Payback für die Sachen, diese Geschichten, die du geschrieben kriegst von Leuten. Da kannst du mir mit keiner Kohle der Welt. Ohne Scheiß. Wenn die Schicksale, die Leute schreiben, wenn Leute schreiben, ich habe das gesehen und ich habe mein ganzes Leben verändert.
Ja, genau. Oh Gott, nein.
Aber das ist
das Allerbeste.
Ist so krass und es ist so leicht, weil es ein Schalter, ne? Da gucken Leute 1,5 Stunden Film, den diese Frau da gemacht hat. Und gehen einfach los in eine Richtung. Und diese Schmorgurken, die mache ich doch ganz emotional. Aber das ist doch Wahnsinn. Und, Entschuldigung. Also nicht Entschuldigung, aber. Weil jetzt kann ich mich ja lange nicht mehr gewährt wegen Embrace. Das ist geil. Eigentlich ist der Witz, dass Taryn und ich, die den gemacht haben, wir gucken ihn mittlerweile immer so in den Interviews und machen wir immer viel zu harte Gags, weil wir schon einfach total frei sind mit diesem Thema. Und wir hatten die Interviewkampagne und da hat sie dann, habe ich auf Deutsch mit der deutschen Journalistin geredet, die Frage stellte, wieso zeigten die den nur einen Tag im Kino?
Ja.
Und dann habe ich zu Taryn gesagt, okay, wenn ich auf Deutsch antworte, so, ja, und red da so 20 Minuten. Und dann hinterher sage ich zu Taryn nur kurz, ja, ich habe ihr gesagt, dass wir das machen, weil du so dick bist und dass die Leute das halt nicht sehen wollen. Und so. Und ich sitze so voll unter Humor damit. Und die Journalistin war so, oh Gott, also normalerweise ist eigentlich das Gegenteil der Fall, dass ich mir viel zu wenig mittlerweile weine bei dem Thema, weil ich immer denke, ja, genau, so geht Leben ändern. Aber ich finde das wirklich, also jetzt gerade auch in den Zeiten, an den Herausforderungen, in denen wir jetzt stehen, so beruhigend und schön und bleibt deswegen auch so hoffnungsvoll, weil ich weiß, wie die drei wichtigsten Momente in meinem Leben waren Begegnungen von 2 Minuten. Da hat jemand einen Satz gesagt in einer Situation, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Dieser Moment mit Korn zum Beispiel und weit vorher das und eine Begegnung mit Sandy von den No Angels. Das sind Sachen, die war, weiß ich nicht, vor 20 Jahren habe ich mit der eine Begegnung gehabt, die hat mein komplettes Leben verändert. Ich liebe das so, zu wissen, wir brauchen ja gar nicht viel, um die ganze Scheiße aus dem Karren zu ziehen. Wir müssen nur checken, dass die anderen auch noch da sind. Wir sozialisieren ja eh den ganzen Tag. Und die Frage ist nur, wie viel Lust lassen wir, wie viel gönnen wir uns dazu für und wie sehr trauen wir uns das, ja? Und deswegen macht mich das so glücklich, weil ich irgendwie auch dabei denke, so, es ist so genial. Das ist das, warum wir zu Pixar-Filmen rennen und Musik hören, weil wir immer nach dieser Magie suchen, die aber einfach überhaupt nicht magisch ist, sondern unsere Natur. Und das macht mich so froh, dass es eigentlich so einfach ist. Und ich habe es halt so oft, da greift er ins Messer. Ich habe das so oft schon so funktionieren sehen, dass ich so gewöhnt bin, dass Leute schon daneben stehen und immer denken, aber das ist ja magisch, wie sich das jetzt gerade, das kann doch alles nicht sein. Ich denke so, nee, nee, wenn du irgendwann verstehst, wie das funktioniert, dann kannst du das herstellen. Es ist nicht schwer. Es ist einfach nicht schwer. Es ist nur eine Bekenntnis zu, ich mache den Scheiß hier nicht alleine. Ich will euch dabei haben, habt ihr Bock? Und dann in Kontakt gehen mit Leuten. Ne? Also mein Beispiel finde ich noch ganz spannend, damit man mal das konkret hat, was ich meine. Es gab eine Freundin von mir, die ist Schauspielerin und war beim Arbeitsamt. Und wenn du als Schauspieler zum Arbeitsamt gehst, hast du immer Tonnen von irgendwelchen Zetteln, wo deine Tage mühsam zusammenklaubst und dann geht es gerade so auf. Das ist eine wahnsinnig verheerende Arbeit schon vorher, weil du, ach ja, wie kriegt man das zusammen? Das ist eh schon schwer entwürdigend. Und überhaupt der Gang zum Arbeitsamt ist ja immer irgendwie traurig. Dann sitzen da Leute, die irgendwie natürlich überhaupt nicht mit einer Sensibilität auch ausgebildet wurden, zu erkennen, dass sie gerade an einem ganz, ganz porösen Punkt denjenigen treffen, der da kommt. Ne? So. Und der Klassiker ist aber, du kommst da rein mit deinem Stapel, also ging mir dann früher auch so, und dann sitzt inne und sagt, ja, nee, das glaube ich nicht. Guck nur einfach so drauf, die guckt gar nicht durch, sieht den Stapel, sondern denkt, ja, sieht die Arbeit, denkt, ich glaube eher nicht. So. Und dann musst du dann nochmal und hier doch und hier und hops, das da so. Und eine Freundin von mir hatte das und hat da eine halbe Stunde gesessen und war total fertig davon. Und dann passiert immer der Moment, den wir verpassen, und sie hat ihn zum Glück erwischt, dass wir nicht sozialisieren. Wir sozialisieren den anderen nicht, sondern entweder sagen wir, gehen wir zurückgelehnt raus oder vorgelehnt. Entweder sagen wir, hey, das ist so wie sie, oder wir gehen raus und sagen, I roll, und regen uns irgendwo anders auf. Aber dass wir gerade stehen bleiben und sagen, was los ist, passiert total selten, uns allen. Ne?
Was hat sie
und
gesagt?
Die hat sich in die Tür gestellt, hat noch kurz überlegt und hat sich umgedreht und hat gesagt, ich kann das gar nicht sagen, weil ich so emotional bin. Oh, was ist das? Das macht der Aki. Oh, die hat sich umgedreht und hat einfach gesagt, wissen Sie, das war gerade ganz, hat sich ganz schlimm angefühlt für mich. Das, ich habe das als richtig gemein empfunden.
Ja.
Und dann hat die Frau angefangen zu heulen.
Oh, krass.
Und das ist das, was wir machen können, wenn wir uns trauen, in Kontakt zu gehen, in wirklichen Kontakt. Nicht in so ein, nicht dieses, ja, jemand müsste mal mit denen da drüben reden und jemand müsste mal und so, sondern wenn wir uns einfach umdrehen und sagen, das bin ich, aua oder auch schön, das ist die Kraft, die in sowas drin ist. Diese Frau wird das niemals vergessen mehr und die wird Sachen anders machen.
Ja, genau. Das hat sich, glaube ich, wirklich für sie grundlegend geändert.
Ja, und das ist eine Sache von 30 Sekunden. Das ist eine Sache von einer Entscheidung, die heißt, denke ich mich als Gruppe oder denke ich mich alleine? Und wenn ich mich als Gruppe denke, dann lasse ich den anderen auch mal wissen, wenn er mir gerade wehtut. Und dann, das ist so schön. So, Schmorgück.
Nur, du hast jetzt ja mal innerhalb von 10 Minuten so die wichtigsten, tollsten Sachen rausgehauen bei der Schmorgöcke. Komm mal her. Oh, das ist so gut, dass du da bist. Meiner Meinung nach war das jetzt gerade echt einer der allerschönsten Gesprächsmomente in Lecker Mittag und sehr tief. Und jetzt gehen wir da wieder raus und widmen uns dem Essen.
So, jetzt müssen wir aber hier mal auch wirklich wieder ein bisschen unsere Schmorgurken.
Ey, die Kartoffeln sind fertig, die haben wir schon mal ausgemacht. Die Schmorgurken sind ganz schön sämig, muss man sagen. Wir müssen gleich nochmal abschmecken, ne?
Wir müssen ja mal abschmecken. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz.
Pfeffer brauchen wir nicht, weil jetzt
kommt. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal Senf kommt auch noch rein. Also jetzt kommt erstmal noch, hast du Sahne schon reingemacht? Nee, Reissahne machen wir jetzt rein. Mhm. Und noch Senf ein bisschen. Das ist ja schon mal erstmal abschmeckmäßig. Und dann kommt die Sache mit dem, die Senfkörner springen. Wir sollen jetzt noch die restliche Butter nehmen, sagt mein Rezept.
Wir machen uns.
Wir nehmen wieder ein ganzes Stück. Und dann lassen wir mal die Senfkörner springen.
Wie viele Senfkörner nimmt man da?
Ich würde das jetzt mal hier so einfach.
Warte mal. Warte mal einen Blick, lass mal ordentlich heiß werden, dann springen die auch raus.
Genau. Und dann mache ich schon mal, ich wasche schon mal Dill ab. Weil Dill ist natürlich, das ist ja auch immer so eine Gretchenfrage, ne?
Ja, aber wie ist Dill bei dir?
Na, ich liebe Dill total. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, wenn da jemand sagt, nein, stopp, hier verläuft eine Grenze. Das ist ja schon sehr speziell.
Mm.
Dill ist ja so ein bisschen das Koriander unserer Breiten, finde ich, gefühlt. Also so im Sinne von Koriander verläuft ja auch ein harter Cut bei den Menschen.
Ich muss irgendwann im Jahr, 2004 oder so, kennst du die Weinerei in Berlin,
ja,
Mitte? Genau, da habe ich gekocht mit meinem Freund Thomas damals.
Ach, okay.
Und wir haben eben damals auch schon vegan gekocht und das war, glaube ich, das erste Mal für ganz, ganz viele Menschen, dass sie die Korianderpeitsche gekriegt haben.
Geil.
Und obwohl es in Berlin-Mitte war, haben ganz, ganz viele das Essen zurückgehen lassen und haben gesagt, schmeckt irgendwie nach Spüli.
Schmeckt nach Seife, genau.
Spüli, ja.
Ja. Ich hatte das tatsächlich ein bisschen früher, Anfang der 2000er, war ich in Thailand in einem Kloster, wie man das so macht, Anfang 20. Und da gab's echt, haben die aber auch keinen Gefangenen gemacht mit Koreanern. Und ich war damals wirklich noch vollkommen Fraktion Schmorgurke.
Ganz kurz.
Jetzt kommen die Butter, Senfkörner.
Die Butter ist auf einmal ordentlich heiß, jetzt kommen die Senfkörner rein. So. Nora hat schon mal den Dill gehackt.
Mhm. Der kommt dann aber auch eh noch
darüber. Wir müssen es runterstellen, oder?
Ja. Ist das hier heiß? Die springen wirklich. Vorsicht, die springen gerne aus der Pfanne.
Die springen aber wirklich gerne aus der Pfanne. Die haben sie einfach
was machen wir jetzt? Einen Deckel rüber.
Wir machen jetzt Popcorn aus Senfkörnern. Das ist unsere...
Scheiße. Lass das mal kurz hinstellen, stell mal hin.
Wir haben es zu heiß gemacht.
Das reicht aber auch. Der stinkt. Stell mal trotzdem hin. Wir werden alle sterben.
Nee, wir fangen einfach nochmal von vorne an.
Mhm. Okay, Sturm nur für Senfkörner. Vor allen Dingen, wie es noch drin steht, wir so... Aber wir machen jetzt echt dieses Ding einfach drüber, oder?
Hast du gerade das Gefühl, dass es gerade eine Flamme war da, oder?
War da eine Flamme?
Ja. Wir haben die Senfkörner flambiert.
Hoppala.
Wir fangen nochmal von vorne an.
Das war nicht der Plan. Also Leute, macht nicht unsere Fehler.
Genau.
Schützt eure Senfkörner.
Pass auf, wir machen das nochmal. Warte mal, ich wische das noch einmal ab. Ey, wir lassen
die Butter... Aber wie es einfach da drin noch steht und wir mich gar nicht ernst nehmen in meinen Anweisungen. Ich mich selbst nicht
sehr gern. Wir lassen die Butter nur so ein bisschen warm werden.
Bisschen warm werden, die Dinger rein und dann die Mütze drüber.
Wir nehmen es direkt runter, oder?
Ja, vielleicht.
Ich weiß es aber auch nicht richtig, wie sehr die angeröstet werden müssen. Aber gerade war es immer schon...
Ist jetzt der Moment, wo ich die Sahne mal reinkippe?
Ja. Ne?
Stichwort Sämigkeit, das wird jetzt natürlich...
so satt sein.
Das ist no going back. Ah, ja. Boah, wird das gut. Mein lieber Scholl.
Okay, pass auf, ich probiere das noch mit dem Senf, ne?
Mach mal. Toi, toi, toi. Ab jetzt bist du auf dich gestellt. Und schnell den Hut rüber. Mach doch den Hut rüber.
Weißt du, was ich nehme? Mach so ein bisschen Küchenkrepp.
Damit die Flamme noch...
Genau, damit es sich das erst noch entzündet.
Genau, mach einfach so, mach rein und dann gucken wir erst mal, was passiert. Und der Hut. Komm, wir machen den Hut.
Ja, ne?
Ja. Und wir geben das auch irgendwann industriell raus als Senfkörnerhut. Jetzt nicht mehr da so anfassen, das wird jetzt, glaube ich, sehr heiß.
Ich glaube, es reicht. Oder? Wie lange müssen die denn?
Ja.
So einen Hauch nur anrüsten, ne?
Ja.
Mmh. Es riecht aber gut.
Ich schmeiß schon mal das Dill rein. Ja? Okay?
Ja.
Sag mal eigentlich der Dill oder das Dill?
Ich glaube, es ist der Dill.
Ich schmeiß schon mal den Dill rein. So.
Sieht so gut aus. Oben drauf die Senfkörner oder machen wir die erst später?
Einmal so oben drauf und dann machen wir noch ein Zwischenfoto, finde ich.
Ja, wir müssen noch ein Zwischenfoto machen.
Weil das sieht jetzt gerade sehr schön aus. Wir können jetzt hier aber schon ausmachen.
Es sieht wirklich richtig gut aus. Hast du schon mal probiert?
Nee. Achso, das müssen wir jetzt eh nochmal. Wir müssen Senf auch noch reinmachen.
Oh ja.
Aber wir probieren das mal davor. Vielleicht ja auch nicht.
So ein Hauch Senf.
Aber Senf braucht es eigentlich schon.
Ich gieße derweil schon mal die. Ist schlecht oder ist gut?
Super.
Echt jetzt?
Senf muss noch, aber es geht sehr gut.
Ich will auch machen.
In eine sehr gute Richtung. Oder?
Das schmeckt so gut nach Gurke.
Das ist gut, ne?
Ich mache hier mal den Ofen raus.
Haben wir noch, wo sind denn die Löffel nochmal? Okay, ich mache es jetzt mal kurz so. Ching. Chung. Cheng.
Ich gieße kurz mal die Kartoffeln ab.
Ich glaube, wir können jetzt wirklich das Ding hier irgendwie ausmachen.
Ich glaube, es ist aber schon wie? Aus, oder?
Ach so, echt? Nee, lass mal was an. Das Blaue ist doch eine Flamme, hör mal.
Jetzt ist es aus.
So. Es kann unter Umständen sein, dass wir mit der Butter ein bisschen übertrieben haben. Aber in dem Rezept steht ja alles.
Aber es ist vegane Butter und das ist doch super, oder? Da kann man übertreiben. Ja, die Kartoffeln sind nicht so weich, ne? Ich wollte es dir nur kurz sagen. Zermatscht dir die Gurke.
Naja. Wie ich gerade kurz dachte, du hast unseren Senfkornspringhut zweckentfremdet, aber dafür ist es eigentlich da, ne? Als Abgießsieb.
Das war ein Sieb, genau.
So. Guck mal nochmal senfmäßig, ob das jetzt schon reicht.
Guck mal, ich drapiere das hier mal so. Sieht gut aus. Nora, du bist so eine gute Köchin. Da habe ich echt mal was gelernt. Wirklich jetzt.
Das ist. Und jetzt kommt der große Spruch meiner Lieblingsfreundin Anke, die immer, wenn ich so ihr Essen total feiere, sagt, und du, das ist ganz leicht. Und das ist auch ganz schnell gemacht.
Ja. Aber ich finde das super, weil es eben vegan ist und weil es aber trotzdem...
Voll die Hausmannskost
ist. Wollen wir die Senfkörner später rüber drapieren oder ballern wir die einfach rein?
Wir mit, also die mischst du richtig unter. Ich würde gar nicht mehr Senf machen, probier mal. Aber irgendwas müssen wir trotzdem noch machen. Irgendwie finde ich...
Ich schwöre dir, das ist viel Salz.
Nee, Salz finde ich ehrlich gesagt wäre es jetzt nicht, was ich gesagt hätte. Ist gut.
Ich find's super.
Komm, dann machen wir jetzt einfach die
Sachen. Ein bisschen Pfeffer doch.
Ja, das glaube ich eher. Mhm. Genau. Yes.
Gut.
Gut.
Nee, salzig ist es total.
Ja.
Da möchte ich mich jetzt das schon mal für entschuldigen.
Ich glaube, da sind wir safe. Nee, ist okay.
Ich glaube, es ist viel Salz.
Mhm. So.
Köstlich. Und dazu trinkt man Cola, oder was?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich glaube, eigentlich müsste man das zum Bier trinken.
Ja, wahrscheinlich. Oder so Fassbrause.
Fassbrause. Komm, wir richten an, oder?
Komm, wir richten an. Ich habe aber noch ein Malzbier, das passt auch gut.
Ja, das ist gut.
Wir richten an. Das haben wir sehr gut gemacht.
Voll.
Ey, voll gut.
Und so. Du hast von Karotte gesagt, ne? Also in der Gemüsebrühe gibt es offenbar auch Karottenanteile.
Das stimmt. Das sieht auch schön aus. Ach Gott.
Passt gut zu deinen Fingernägeln.
Stimmt. Prost.
Prost.
Mm. Mm. So, und jetzt essen wir das aber auch, ne?
Jetzt essen wir es. Genau.
So, hier mach mal du da, nimm dir mal.
Nee, ich tu dir jetzt auf, oder?
Du kannst mir auftun. Gerne doch. Geil. Ach, herrlich. Nee, die sind aber auch gut, glaube ich, die Kartoffeln.
Ja, ne?
Ja, die sind perfekto. Voll gut.
Willst du mehr?
Ja. Ja. Das kann, oh, da wäre ich richtig aggro, ne? Wenn so Spargelzeit ist,
reichen
dann
wir,
kommt
reichen
jemand
zwei.
Mit so einem Teelöffel Kartoffeln. Puh. Was so fürs menschliche Auge eigentlich nicht mehr wahrnehmbar ist, die Kartoffeln.
Ich mach noch was. Mhm. Oder findest du, sie sieht irgendwie ein bisschen eklig aus?
Nee, eklig nicht. Es ist nur so, ich muss immer an diese L'Oreal-Geschichte mit dem, das Essen ist aber sehr übersichtlich denken. Und das ist jetzt was, wo ich sage, okay.
Ja?
Ja,
soll ich noch mehr machen?
Der Buttermenge, die wir da reingeballert
ich glaub, auf haben, ein Löffel, safe. Ein Löffel davon und alle müssen heute offenbar direkt einen Mittagsschlaf machen und es war noch nicht mal Fleisch anbei. Auch das geht.
Boah, ey, das sieht aber auch gut aus.
Ist gut, ne?
Mein lieber Scholli. Habe ich wirklich jetzt aber bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Schon wusste ich nicht mehr, wie sehr die Senfkörner springen.
Komm, ich tue mir sonst, ne?
Guten Appetit, Aki.
Guten Appetit. Ey.
Finde ich wirklich.
Es ist total lecker.
Ja? Ja?
Auf jeden Fall. Mhm. Für mich könnte es noch ein bisschen schärfer sein.
Schärfer? Das heißt.
Senfiger.
Senfiger?
Mhm.
Na dann. Hol mal den guten Bautzener. Oh, weißt du, was man dabei, glaube ich, auch sogar noch reinmachen kann? Ein bisschen Zucker. Also ein Hauch. Das ist manchmal für diese ne, süß-sauren Geschichten. Kann man
guter Geschmacksträger.
Ja.
Ich würde sagen.
Ja, Zucker ist wirklich, finde ich, gesellschaftlich echt unterschätzt. Wird ja kaum noch. Schöne, gute Butter und mal ordentlich ein bisschen Zucker rein. Das mit Spargel habe ich jetzt neulich auch erst gelernt, dass man ja... Spargel so ganz viel Zucker nehmen muss, das war mir nicht.
Ja, genau, vor allem wegen der Bitterstoffe, weil die dann besser rauskochen.
Leuchtet ein.
Ich finde es wirklich total lecker. Danach sofort ab ins Sofa.
Aber wirklich eine Stunde hinlegen und dann ab ins Bett.
Ja.
Ist
gut.
Ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Ist nicht ein Essen. Also schon ein Essen, wenn man noch teilweise ein bisschen Landarbeit geleistet hat, glaube ich. Packt der Organismus es noch besser weg als bei uns jetzt aktuell Städtern?
Ey, bei mir ist so, ich habe so einen wahnsinnigen Kuhmagen, so einen Bauermagen, vertrag einfach alles.
Sehr gut,
aber ich übertrage
total, aber so dieses, wenn ich also mehr da draußen geackert habe, dann ist sowas, dann inhaliere ich das und jetzt glaube ich, inhaliert das eher mich, aber es ist wirklich einfach sehr lecker.
Mm. Das Team freut sich die ganze Zeit schon, die können auch gleich mit essen.
Ja.
Hey Nora Tschörner, ich danke dir so.
Ich danke dir, das war schön.
Dankeschön, du hast so viele tolle Sachen gesagt.
Ja. Und danke, dass ich das so rührend finde, dir in deiner Küche zu stehen, dass du mich zum Weinen bringst. Das schafft auch nicht jeder.
Ja, aber wenn man
außerhalb
so
von hormonellen Abläufen passiert das wirklich genau nullmal normalerweise. Das ist doch auch schön.
Nur ja, zweimal Zwiebeln geschält.
Genau.
Hey, guten Appetit an alle und tschüss.
Und tschüss. Und pass auf mit den Senfkörnern, die springen, ne?
Und postet mal eure Pfannen.
Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal. Und unter Hashtag Lecker Mittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.